Hallo, hallo. Herzlich willkommen, LK Jazz, der beste Jazz-Podcast der Welt, wieder für Sie da.
Falsch, so. Das könnte passen.
So?
Ich habe 1-4-8.
Ich hab jetzt du hast so eine Kreuzvier, oder was?
Ich habe beim Fizz jetzt angefangen, damit sich das gut in die Intro-Musik eingliedert.
Ah, okay.
Und das ist ja auch gleichzeitig der Anfang von Aaron Copland. Wie heißt das? Fanfare of a Common Man. Ergab sich jetzt beim Spielen. Sind wir aber gleich schon im Thema. Klassik gibt's ja auch, amerikanische Klassik.
Gibt's auch, ne? Habe ich auch schon von gehört. Wir reden ja echt wahnsinnig viel immer über Klassik eigentlich. Ja, unser, eigentlich ein bisschen unser Steckenpferd, wenn man so will. 2 Folgen Schumann, die Leute sind ganz begeistert gewesen. Ja. Deutschlandfunk Anfragen und so. Geht das da weiter an der Stelle?
Das Robert-Schumann-Haus in Düsseldorf hat schon angefragt, ob wir da vielleicht mal was eine Veranstaltung machen können, weil wir uns so gut auskennen jetzt.
Ja. Naja, aber es ist ja schon nur unsere Themen so. Hochkultur, das Ansehen von Jazz, Förderung und so, hatten wir alles schon. So.
Ja, ich schieb das ein bisschen auf dich, muss ich ehrlich sagen. Jetzt mal behind the scenes für unsere langjährigen Impros. Hab das Gefühl, du hast da einen besonderen Fetisch mit der Hochkultur und der Tiefkultur und so. Das sind so, das treibt dich um. Ja,
mich interessiert, welche Musik wird hochwertig angesehen von der Gesellschaft.
Ja.
Und so, das finde ich schon interessant. Ist irgendwie ein Dauerbrenner, aber ja auch in der Musikkultur des 20. Jahrhunderts ohnehin. Und das komischerweise nicht nur, wie es vielleicht in diesem Podcast manchmal rüberkommt, nur in Europa, sondern tatsächlich, die Amerikaner schlagen sich mit diesen Fragen auch seit nunmehr 150 Jahren um.
Ja.
Der Satz war nicht richtig beendet. Sie schlagen sich umher.
Man schlägt sich rum mit etwas
rum. Ja, ich wollte rum. Das Rum,
rumschlagen.
Das Rum fehlte mir.
Rum, ja. Ja, genauso imperfekt wie, den Satz, der ist blöd.
Gut, fangen wir jetzt mit guten Sätzen weiter. Fangen wir jetzt an mit guten
Sätzen. Genau, ich wollte jetzt gerade so eine Schweineüberleitung machen, die aber irgendwie total sinnlos ist. Nein, ich finde das ganz toll, weil wir sind mal wieder in einem Bereich Themenfolge Jazz-History. Wir wollten eigentlich ein anderes Thema machen, das kann man den Impros ja mal verraten. Und dann hattest du quasi wie so eine göttliche Eingebung, nein, es muss ein anderes Thema her. Irgendwie hat mich das sehr gefreut, weil in unserem Chatverlauf du plötzlich sagtest, nein. Eine Stimme hat mir gesagt, wir müssen uns eigentlich mit einem anderen Thema beschäftigen, als mit dem, das wir vorhatten.
Ich fand das Thema, was du wähltest, auch sehr gut eigentlich.
Ja?
Und ich weiß nicht, es kommt irgendwann auch, aber es kam eine göttliche Stimme, die zu mir sagte, ich dachte, du wärst es gewesen, weil du bist für mich eigentlich sowas wie eine göttliche Stimme.
Die Stimme aus dem Äther,
ja? Die mir sagt, nein, bevor ihr das macht, müsst ihr euch mit dem Thema Third Stream befassen.
Third Stream, erstmal schwer auszusprechen.
Ja, das ist schon mal das erste Problem an diesem Thema.
Ja.
Aber da werden wir heute noch öfter dran scheitern.
Das ist jetzt kein Verfassungsschutz-Podcast. Wir beschäftigen uns jetzt nicht mit dem dritten Weg dieser Nazi-Kleinstpartei. Die gibt's ja auch.
Sondern
mit dem Third Stream. Aber auch irgendwie deutsch. Wirst du uns ja vielleicht doch erzählen, warum. Was ist das jetzt, Third Stream? Ich stehe auf dem Schlauch.
Also du möchtest gleich eine Definition von...
Nee, gar nicht. Ich wollte irgendwie so locker flockig rein, aber...
Ich wollte ja erstmal dieser Bezug von Klassik zu Jazz und Jazz zu Klassik. Das ist ja irgendwie interessant, so im 20. Jahrhundert. Genau, nicht nur für uns Europäer, auch für die Amerikaner. Und ich dachte, da könnten wir uns vielleicht mal so vom Anfang des letzten Jahrhunderts so nähern. Wo berühren sich eigentlich Klassik, Unterhaltung, neue Musik, Broadway und Jazz und sowas? Und was resultiert daraus?
So. Wobei, wir haben es jetzt wirklich natürlich zu tun mit dem Dino. Der Dinosaurier, das ist so die europäische Klassik, die dann auch noch Amerika rübergeht, die da so ihren eigenen Weg macht. Das ist der Dino. Der ist uralt, steinalt, der Silberrücken unter den Musikstilistiken. Und dann schlüpft aus dem Ei der kleine Jazz. Ja. 1917, die offizielle Geburt im Geburtsregister eingetragen durch dieses Album von der Original Dixieland Jazz Band.
Und das ist doch interessant, ne?
Album stimmt nicht, Single. Ja, Verzeihung.
Du nennst dieses Datum 1917 so als Geburtsstunde des Jazz, wenn man so will. Und eigentlich 1924 sind wir schon irgendwie damit befasst, das irgendwie in die Hochkultur einzugliedern. Mhm. Nämlich mit welchem Werk? Du bist großer Fan.
Ich bin großer Fan. Wir kennen es alle. Ich glaube, es war mal in der Krombacher Werbung. Das ist die Rhapsody in Blue von George Gershwin.
Genau, so ein Orchesterwerk mit so Broadway-Charme und jetzt mal Einflüssen, sagt man so.
Ja, also Rhapsody in Blue, die Geschichte ist folgende, genau. Der Jazz ist natürlich schon länger around, 1924. Er ist noch nicht auf Platte erschienen, aber er war schon vorher irgendwie unterwegs und vor allen Dingen seine Vorgänger, ne? Die Ragtime-Musik zum Beispiel und alle möglichen Sachen, die so, und der Blues, das ist schon so ein bisschen da, ne? Ist auch die Frage so ein bisschen. Der Jazz weiß, glaube ich, 1924 noch gar nicht so richtig, wer er selber ist. Der heißt schon irgendwie Jazz, aber ja. Dass wir jetzt so den so richtig scharf ziehen können, das dauert dann auch noch ein bisschen. Und es begab sich aber zu der Zeit, dass Paul Whiteman, da ist wirklich so, ein Big Band Leiter, sozusagen ein bisschen der weiße King of Jazz, zu der Zeit dann quasi, wo die Musik noch wirklich stark segregiert ist, also im Publikum. Paul Whiteman, so ein bisschen der Gegenspieler von Fletcher Henderson, so dem, ja, wie sagt er, sein Widersacher ist ja falsch, aber es ist quasi das Gegenstück im schwarzen Jazz. Paul Whiteman schon sehr früh interessiert dran, so Jazz auch so ein bisschen anzudicken, mal mit einem kleinen Streichersatz und sowas und so ein bisschen symphonisch zu machen, ne, weil das beim Publikum gut ankommt. Der Jazz wird gleich so ein bisschen kommerzialisiert. Und dann hat sich aber, und da muss man sagen, das ist so ein bisschen Pionierarbeit, hat sich Paul Whiteman 1924 überlegt, er möchte so einen Abend machen, einen Konzertabend, wo er so ein bisschen Jazz und Klassik symphonisch aufführen lassen möchte. Mhm. Und fragt dafür verschiedene Leute an. Und da gibt es so einen jungen jüdischen Komponisten, George Gershwin. Später werden wir den noch durch andere Werke kennenlernen. Und fragt den, hey, möchtest du nicht was schreiben für diesen Abend, den ich da in der Aeolian Hall in New York aufführe? Der soll heißen An Experiment in Modern Music, also gar nicht in Jazz, sondern so moderne Sachen. Und fragt, kannst du mal was dafür schreiben? Und George Gershwin setzt sich hin und schreibt eigentlich so eine Art Klavierkonzert. Also so ein Werk, Klavier und Orchester, schreibt das auch erstmal für zwei Klaviere und übergibt dann die zweite Klavierstimme Ferde Grofe oder Ferdy Grofe oder wie man ihn immer ausspricht. Das ist der Arrangeur der Paul Whiteman Band und der hilft ihm da so ein bisschen mit dem Orchestersatz und dann wird die Rhapsody in Blue aufgeführt. Wir kennen das, glaube ich, so ein bisschen aus der Krombacher Werbung. Hört mal rein. Und geht los mit so einer sehr signifikanten Klarinetten-Intro. Und es gilt so als das erste Mal, dass irgendwie so halbwegs authentisch so dieser Jazz-Sound in der symphonischen Musik auftaucht.
Genau, dieses Klarinetten-Intro ist tatsächlich eins, das kennt jeder. Ja. Also das hat man wirklich irgendwie schon mal.
Mit so einem langen Glissando geht das. Genau. Und dann kommt so ein Klavier rein, was so ein bisschen ragtimig klingt. Und irgendwann kommt dann so ein. Wie geht denn? Also. Kommt dann noch so ein schmalziger Streichersatz hinten, den man aus der Werbung kennt und so. Genau, das ist auf jeden Fall sowas, was man bis heute kennt. Und dadurch, dass das auch so oft mal in einem Film auftaucht oder in der Werbung, man sieht wirklich die New Yorker Wolkenkratzer. Das ist, klingt irgendwie wie so ein Woody Allen Soundtrack und so. Das ist so ein bestimmter Sound, genau, den hat man, wenn man einmal reinhört, kommt der einem bekannt vor.
Genau, Woody Allen Soundtrack, du sagst es, aber genau, ist halt symphonisch aufgeführt, mit Orchester, beinhaltet eigentlich keinerlei Improvisation, also beinhaltet es nicht. Und irgendwie ein sympathisches Werk, würde ich sagen.
Ja.
Und ein Dauerbrenner, wird bis heute auch gerne aufgeführt. Genau. Und für die Jazzgeschichte an sich sehr wichtig. Also, oder? Also für so die Aufwertung des Jazz auch, würde ich sagen, ist es irgendwie ein wichtiges Werk, auf das immer wieder referenziert wird.
Ja, genau, also weil, das hat natürlich sicherlich auch damit zu tun, was danach mit George Gershwin passiert ist. Der hat nämlich einerseits wahnsinnig viele Jazz-Standards geschrieben, weil er Broadway-Komponist war, war aber gleichzeitig auch so mit einem halben Fuß in der Hochkultur, also in dieser Konzertantenkultur, ne? Also Porgy and Bess, viele kennen den Song Summertime, einen schönen Chorus Summertime, ist wirklich auch eher eine Oper als ein Musical und wirklich so der Versuch, mal so Blues-inspirierte Musik, schwarze Musik auf so eine Opernbühne zu bringen. Da gibt es einen Amerikaner in Paris, was so eine Art Ballettmusik ist. Also es gibt auch diesen Film mit Gene Kelly. Da sind die letzten 20 Minuten im Prinzip so eine lange Ballettszene, wo man die Musik hört. Also immer genau, George Gershwin kratzt da die Hochkultur. Ist aber aus Jazzperspektive eigentlich fast ein E-Komponist. Natürlich für die E-Kollegen der Zeit auch eigentlich ein Broadway-Komponist.
Ja.
Aber hochrespektiert und sehr einflussreich.
Genau, dann wird es eigentlich interessanter erst oder also aufgenommen wird diese Art der Aufführungspraxis und der Verbindung zum Jazz, eigentlich doch erst wieder in den 30er Jahren, Ende der 30er Jahre, würde ich sagen. Oder hast du da noch was gefunden zwischen 1924 und Ende der 30er? Gibt es da irgendwas noch, was wichtig oder erwähnenswert wäre? Der wird es schon was geben. Aber was,
es gibt da viele Beispiele immer mal wieder. Es ist ein bisschen die Frage, aus welcher Richtung wir kommen. Also Paul Whiteman ist natürlich ein Komponist, der hat eine Idee von Symphonik und Klassik. Übrigens auch Paul Whiteman, trotzdem, auch wenn er quasi für ein weißes Publikum schreibt und eine weiße Band hat, komponiert zum Beispiel den Whiteman Storm zusammen mit Fats Waller. Und der Song ist auch von Fletcher Henderson, released worden. Also wenn man da näher ranzoomt, sieht man halt quasi, dass die Musiker nicht so rassistisch waren wie die Gesellschaft, in der sie gelebt haben. Ne? Ja. Sondern da gibt es permanent Verbindungen, nur halt öffentliche Aufführungen finden eigentlich nicht statt, weil auch in den vermeintlich liberaleren Nordstaaten eigentlich man eine ethnische Segregation hat. Ne? Mhm. Genau, aber zurück zur Frage. Ich glaube, ich merke so ein bisschen, wenn ich drüber nachdenke, was hat jetzt der Jazz und die E-Musik miteinander zu tun? Es ist ja so ein bisschen von Anfang an so, dass die E-Musik, also die klassischen Komponisten, schielen immer ja so ein bisschen drauf, was geht in Amerika? Was gibt es noch so für musikalische Einflüsse jenseits von dieser klassischen Suppe selber?
Ja.
Das schließt irgendwie an die letzte Folge an, dass man sich zum Beispiel mit so Volksmusik beschäftigt. Sibelius, Bartok oder sowas, ne? Mhm. Das ist so ein Phänomen des 20. Jahrhunderts. Debussy findet zum Beispiel auf der Weltausstellung, hört er so ein Gamelan-Orchester. Das ist, was ist das, balinesisch oder so?
Das weiß ich
nicht. Oder indonesisch, das sind so Glöckchen, und fängt dann an, sich zu überlegen, ey, da könnte ich ja so eine Art Ganztonleiter machen.
Ja.
Und das ist eine Idee, die hat er aus so einer Folklore, also von einer, also einer Volksmusik, also World Music würde man heute sagen. Ne?
Und würde ich sagen, prägt das Werk von Debussy ja doch wirklich
maßgeblich. Ja, massiv, ne? Genau, ja. Also, und genau, und gleichzeitig gibt es, Dvorak hat zum Beispiel dieses Stück Aus der neuen Welt, also da steckt jetzt nicht so viel Amerikanisches drin, aber der fährt in die USA und dann schreibt er davon inspiriert eine Symphonie. Genau, und es gibt gleichzeitig so die ersten amerikanischen Komponisten. Also das heißt, die Klassikkomponisten, die schielen immer so zum Jazz rüber.
Ja, und andersrum ist ja aber auch so.
Genau, andersrum, aber es ist halt natürlich auch viel, oder zum Beispiel von, es gibt ja von Stravinsky, gibt es schon so eine Ragtime-Musik aus den, ich glaube, Ende 10er und solche Sachen, ne? Also das heißt, man lässt sich so ein bisschen auch inspirieren von allem, was so sonst musikalisch passiert.
Genau, Stravinsky hat dann auch irgendwelche Suiten, wo halt so Blue Notes drin vorkommen, genau. Wo es irgendwie eindeutig ist, dass er sich irgendwie mit Jazz befasst
genau.
hat.
Und Blues,
ich habe das Gefühl, das hat vor allem und so, ne? inspiratorische Hintergründe.
Genau.
Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt so mich damit befasst habe, dass wenn der Jazz auf die Klassik zugeht, auch manchmal eine andere Motivationsgrundlage dahinter steht. 1939 haben wir zum Beispiel eine Auftragsarbeit von Benny Goodman an Béla Bartók, Contrasts for Violin, Clarinet and Piano, also eine kleine Besetzung. Das ist eigentlich so eine Art neue Musik mit sehr schrägen Tönen und einer leicht angejatzten, aber virtuosen Jazzklarinette. Durchaus virtuos, würde ich sagen. Der Jazzanteil immer noch recht gering. Ich habe das Gefühl, so wenn ich das so höre, vielleicht hatte Goodman einfach mal Bock auf was anderes. So ist auch ja fair. So der dritte
Satz. Ja, der konnte ja auch ultra krass zocken, ne? Benny Goodman ist ein absolut versierter Klassikklarinettist, sagen wir mal, auch gewesen. Ja.
Der dritte Satz ist da zu empfehlen. Ansonsten ist es nicht so leicht zu konsumieren. Hast du mal gehört?
Ich habe es jetzt tatsächlich mal durchlaufen lassen, aber ich habe da keine tiefe Meinung zu. Weil also ich bin bei Bartók, muss ich sagen, bis auf Mikrokosmos und da gibt es noch dieses Konzert für Saiteninstrumente. Ich bin nicht so tief im Övre von Béla Bartók drin, muss ich sagen, dass ich da irgendwie auch so richtig das einordnen könnte, gebe ich zu.
Wie gesagt, ich spreche jetzt hier auch keine klare Empfehlung aus, aber interessant ist da schon mal, dass es da halt so diesen Auftrag gibt. Also da möchte jemand aus dem Jazz sich irgendwie damit befassen und engagiert einen gestandenen Klassikkomponist, neue Musik, wenn du so willst, keine Ahnung, wie man das damals genannt hat, für ihn zu schreiben. Das geht dann weiter, 1947 mit Paul Hindemith. Für Benny Goodman, das Clarinet-Konzerto wird geschrieben, im Auftrag von Benny Goodman auch. Es ist ein Orchesterwerk, es wird überraschenderweise Benny Goodman gewidmet und 1950 mit Benny Goodman als Klarinettist und dem Philadelphia Orchestra uraufgeführt. Mhm. Also auch da ist es wieder so, da kauft sich also ein Jazzmusiker sehr aktiv in die Hochkultur ein, um die Aufführungspraxen zu bedienen, sich neuen Herausforderungen zu stellen und vielleicht auch ein neues Publikum zu erschließen. Das Werk geht auch 65 Minuten, Orchester mit Dissonanzen satt. Hindemiths Anweisung zu diesem Werk war wohl, Tonschönheit ist Nebensache.
Ja.
Hast du da mal reingehört?
Ja, habe ich auch reingehört.
Aber nicht volle 65 Minuten?
Nein.
Ich auch nicht.
Wirklich nicht. Nee, muss man tatsächlich sagen, bei diesem Thema Third Stream, Jazz und Klassik, da muss man auch tatsächlich ganz schön tief rein. Und das ist auch tatsächlich fast ohne Boden. Aber also ich habe mir versucht, mal einen Überblick zu machen. Man muss natürlich über Leute sagen wie Bartók, Hindemith, die waren alle im Exil. Ne? Hindemith Deutscher, Bartók Ungar, waren zu der Zeit im amerikanischen Exil wegen Krieg, ne? Genau, und dadurch waren die natürlich froh, auch mal so einen Auftrag zu haben oder was zu tun zu haben, weil es war ja dann doch mitunter nicht so einfach im Exil. Auch also jetzt so Leute wie Stravinsky oder Schönberg haben ja auch irgendwie versucht, so im Hollywood-System so ein bisschen Fuß zu fassen und so. Es hat alles ja nicht so gut geklappt wie in Europa, wo es wirklich noch so ein Konzertpublikum gab.
Aber sie konnten vielleicht so ein bisschen kulturelles Kapital mitbringen, auch wenn sie kein finanzielles Kapital vorzuweisen hatten. Es ist ja interessant, dass die dann doch so interessant sind, diese Komponisten, für die Jazzmusiker dieser Zeit, um halt sich sozusagen auch ja, so ein anderes Publikum zu erschließen oder hochkultureller wahrgenommen zu werden oder so. Also so lese ich das.
Ja, ich weiß, ich habe das Gefühl, du unterstellst da so ein bisschen
Konzepte, die auf so eine zusätzliche Kommerzialisierung abzielen oder halt eine erweiterte Erschließung von neuen Publika.
Ja. Mein Eindruck ist, du unterstellst so ein bisschen, dass es so ein bisschen berechnend ist, dass da quasi ein Jazzmusiker gerne in die Hochkultur möchte. Das lasse ich mal so stehen. Da möchte ich eigentlich nicht irgendwie ein Urteil zu fällen.
Fällt mir noch ein, da hätte ich dich, glaube ich, auch besser Yes enden können mit Benny Goodman und seinen Auftragskompositionen. Man muss natürlich wirklich sagen, dass so in den 40er Jahren oder auch wahrscheinlich auch noch so in den 50ern es wirklich noch so ein symphonisches Publikum gab, ne? Also, dass da irgendwie Schostakowitsch oder sowas ja wirklich nochmal eine Symphonie geschrieben hat, wo dann die Leute wirklich hingegangen sind. Und aus der Perspektive kann es natürlich auch irgendwie sein, dass Benny Goodman sich gesagt hat, oh, jetzt hier mal so ein Gig als Solist, so eine kleine Konzerthaustournee oder sowas mit irgendeinem krassen Dirigenten jetzt, so Bernstein oder Koussevitzky oder wer da so in der Zeit am Start war. Das ist natürlich schon ein valider Punkt, dass man sagen kann, ja, vielleicht ist das für so einen Jazzer auch interessant, da mal vor so einem Publikum zu stehen, so einem Hochkulturpublikum und nicht immer nur in seiner Suppe. Wobei jetzt mehr Geld verdient hat Benny Goodman sicherlich mit Sing Sing Sing, ne? Aber wollte ich nur nochmal anmerken.
Ja, ich komme nur auf den Gedanken, weil ich habe das Gefühl, dass es sich in der Geschichte, die wir heute erzählen werden, ja noch öfter irgendwie vorkommt, dass halt so Konzepte eine Rolle spielen.
Ja, das ist okay. Das ist vielleicht auch so ein bisschen dein Arbeitsthema, um sich dem Thema zu nähern. Wir können ja mal gucken, wo wir da hinkommen. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall irgendwie diese Berührungspunkte. Der Jazz, der gedeiht so vor sich hin, 1920er, 1930er und berührt sich natürlich mit der Klassik. Stravinsky zu der Zeit auch in den USA, teilweise sogar in New York, auch im Jazzclub, schreibt auch was.
Ja.
Passt das zeitlich jetzt für dich?
Sehr gut,
in die Timeline?
Das wäre auch mein nächstes gewesen.
Genau. Dann sag doch mal.
1945, Igor Stravinsky schreibt für den Klarinettisten, Sänger und Bandleader Woody Herman das Ebony-Konzerto.
Ja, genau.
Das ist ein gutes Werk. Also das fand ich sehr interessant. Möchte ich gerne hören. Komponiert nämlich für diese Band, für das Woody Herman Orchestra. Ja. Das ist eigentlich eine Big Band, hat keine Streicher, nennt sich aber trotzdem Orchester. Aber es ist sehr interessant, da diese Big Band nun eigentlich so eine fachfremde Komposition aufführen muss. Also der Jazz-Einfluss kommt eigentlich auch nur dadurch zustande, dass man merkt, was die Band sonst so spielt, also wie groovy die ist und die Instrumentierung dementsprechend ist. Also eine Big Band, ne?
So, das ist, genau, das ist eine Big Band. Ist ein ganz tolles Stück, das Ebony, also das Ebenholz-Konzert von Stravinsky. Gibt es eine Aufnahme von, die ist ein bisschen später entstanden, mit dieser Woody Herman Band, ne?
Ja.
Klingt irgendwie wie Stravinsky. Stravinsky, finde ich, hatte ich dir auch geschrieben, kriegt ein bisschen zu wenig Props von uns, weil ich finde, Stravinsky ist eigentlich ein wahnsinnig stabiler Komponist. Wird hier irgendwie selten genannt, weil der auch so ein bisschen, ja, ich habe immer das Gefühl, er steht so ein bisschen für uns so ein bisschen in diesem Schönberg-Schatten. Ja. So seinem Widersacher, weil Schönberg so schön konzeptionell ist und man sich an dem so schön abarbeiten kann. Und Stravinsky schreibt ja so ein bisschen so sein Zeug, der hat seine Slash-Chords. So. So, B über E und so. Und, und seine Oddmeter, so seine Fünfer.
Eigentlich so eine Art Kurt Rosenwinkel.
Ja, ich finde, für mich ist das eher so, der ist so ein bisschen wie so ein softer Mettler für die Zeit. Schon so ein bisschen frech und keck, aber immer noch irgendwie so gutierbar. Also klar, als Sacre de Printemps, also das der Rite of Spring, das Frühlingsopfer, das war ja bei seiner Uraufführung in den 10ern wirklich ein großer Skandal, ein Ballett in Paris. Aber dann hat er sich auch relativ schnell etabliert und hat dann irgendwie so stabil so sein Zeug geschrieben. Und auch dieses Ebony-Konzert klingt irgendwie nach Stravinsky. Mhm. Klingt aber auch irgendwie jazzig. Also ich finde.
Ja, aber ich würde sagen, in der Komposition ist der Jazzanteil relativ gering, sondern die Instrumentierung und die Band macht es zum Jazz.
Genau, das ist also, man merkt halt, also was man schon hört, das sind Jazztechniken, so Dämpfer. Man hört sehr viel so Trompeten, Posaunen mit so jazztypischen Dämpfer-Sounds. die sogar auch ganz typisch sind für, kennen wir von Duke Ellington, so Jungle Sound und so. Und man hört halt diese Jazz-Phrasierung. Und ich dachte auch so beim Hören, aha, interessant, das ist jetzt auch kompositorisch relativ nah an so einem Kurt Weill, der ja auch so Mahagoni Suite und so Drei-Groschen-Oper, der versucht ja auch so Charleston, Ragtime, Jazz-mäßig zu schreiben. Und bei Kurt Weill klingt es für mich dann eher wirklich so holzig.
Ja.
Obwohl es, glaube ich, relativ ähnlich ist. Und wenn die, wo die Herman Band da spielt, klingt's dann irgendwie geil und geschmeidig. Ja. Also der Interpret ist dann doch wichtiger, als man manchmal denkt.
Ja, würde ich auch sagen. Ja. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut hörbar, groovy für jazzgewohnte Ohren, vertraut und dennoch irgendwie fresh. Also sind auch nur knappe 10 Minuten. Also das finde ich auch gut. Ja. Also auf den Punkt gebracht und wirklich wunderbar zu hören.
Genau.
Wolf Kampmann merkt an zu diesem Stück in dem Buch Jazz, eine Geschichte von 1900 bis übermorgen. Der Komponist macht sich nicht unbedingt vertraut mit den klanglichen Eigenheiten einer Big Band, wie zum Beispiel es Duke Ellington oder was zu der Zeit gemacht hat, der für bestimmte Solisten bestimmte Parts schrieb oder so. Die Eigenheiten der Performance der Individualisten kennt und sowas. Ich höre das nicht. Ich gehe jetzt einfach 100% Stravinsky.
Team Stravinsky.
Wir pumpen den jetzt hier richtig im LK.
Ja, wir ficken jetzt Stravinsky nochmal richtig nach vorne für die Impros. Ja. Nein, es ist klar, was gemeint ist. Natürlich, Duke Ellington ist ein Big Band Komponist, der dann versucht, ein bisschen symphonisch konzertanter zu werden und nicht umgekehrt. Also das ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, weil Stravinsky wahrscheinlich auch in der Komposition keine Kompositionstechniken für Jazzorchester benutzt und auch keine Solos schreibt, der bleibt schon bei seinen Leisten. Aber auch gerade das finde ich auch meinetwegen auch gerne die Stärke. Ich fände es ehrlich gesagt viel anbiedernder, wenn jetzt Stravinsky wirklich hier irgendwie so die Big Band Charts schreibt. Ja. Aber gut, ganz interessant. Genau, wir haben mal so ein bisschen angefangen mit Paul Whiteman und George Gershwin und haben jetzt mal so ein bisschen geguckt, wie lassen sich Klassiker vom Jazz inspirieren. Vielleicht mal ein erstes Beispiel, wo es andersrum ist. Eben genannter Duke Ellington.
Ja.
Ist schon in den 20ern aufgefallen als sehr eigenständiger Big Band Komponist, hat dann natürlich seinen Kollegen Billy Strayhorn als Arrangeur mit dabei und schreibt sehr früh so ein bisschen, ja, ich nenne es mal feinere Big Band Arrangements. Halt nicht irgendwie Riffs, Frage, Antwort, sondern es ist ein bisschen ausgebuffter. Und Duke Ellington ist auch natürlich ein Klassik-Nerd und so, beschäftigt sich damit und wünscht sich eigentlich auch so ein bisschen weniger der Hit-Komponist zu sein, sondern versucht sich auch mal an, sagen wir, konzertanteren Formen. Da gibt es 1943 Black, Brown and Beige, so eine Art Big Band Suite, so ein mehrteiliges Werk, was so ein bisschen so die Geschichte der schwarzen Musik musikalisch verarbeitet. Das ist 43 einmal aufgeführt worden, da gibt es nochmal eine längere Fassung von 58, war kein kommerzieller Erfolg. Und klingt jetzt auch wirklich nicht nach neue Musik, aber man merkt, okay, es wird mal eine längere Form ausprobiert oder sowas. Also da gibt es dann auch schon so einen Versuch, könnte das nicht auch im Konzertsaal funktionieren? Kann das nicht ein bisschen Zuhörmusik werden? Aber wir müssen tatsächlich sagen, Anfang der 40er im Big Band Age, Jazz ist Tanzmusik, Jazz ist Unterhaltungsmusik. Und wir sind wirklich so bei so ganz frühen Versuchen zu sagen, ey, hört doch mal überhaupt mal richtig zu, was wir hier machen. Das kommt jetzt erst in den 40ern.
Ich bin auf jeden Fall ein bisschen geprägt von dieser Literatur von Wolf Kampmann. Also das war das Erste, was ich dazu auch so gelesen habe und vielleicht auch in dem Vorwurf, der vorhin formuliert wurde, ein bisschen da auch beeinflusst worden. Ich lese nämlich darin, als er das jetzt so mit Ellington vergleicht, nämlich genau diesen Vorwurf, also dass es halt irgendwie so eine Art Moneyjob ist. Also Jazz will Klassik, aber andersrum geht's ums Geld. Also wenn Klassik was vom Jazz will, nehmen sie vor allem das Geld. Und das ist so die alte Frage, die bourdieuische Frage, kann man sich kulturelles Kapital mit finanziellem Kapital erkaufen? Diese Debatte in Bezug auf diese Entwicklung, die diese Berührungspunkte machen werden, finde ich durchaus interessant. Also die Frage, wer will hier eigentlich was von wem? Ich gehe trotzdem, glaube ich, auch nicht immer mit, dass es halt nur dieses einseitige Interesse geht. Also da bin ich mir auch noch nicht so sicher.
Also man merkt natürlich, deutscher Autor und auch komplett wahrscheinlich Adorno-Schüler und die ganze Zeit über Verwertungslogiken nachdenken. Ich weiß nicht, man kann das auch wirklich aus Künstlersicht sehen. Da ist eine bestimmte Musik around. Danny Goodman betreibt jetzt, glaube ich, auch keinen musikalischen Inzest, dass der einfach nur anderen Jazz hört und Jazz, Jazz, Jazz machen will, sondern natürlich, der kommt von der Klassik und der interessiert sich halt für Musik, die links und rechts in seiner Zeit stattfindet. Und dann fragt er halt Hindemith und Bartok, hey, habt ihr mal Bock, mir was zu schreiben?
Genau, und du hast recht, man kann es einfach musikalisch sehen. Also wie gesagt, es gibt ja Werke auch von Stravinsky oder Charles Ives, wo es irgendwie ganz klare Bezüge zum Jazz gibt.
Absolut.
Ich würde auch sagen, da werden natürlich so kompositorische Eigenheiten von Jazzmusik in die Komposition mit aufgenommen. Also sind so inspiratorische Fingerübungen. Also wirkt es auf mich. Es ist nie so richtig zu Ende gedacht, sondern du hast so bestimmte Elemente, die dort auftauchen. So
ja, aber genau, du hast aber auch da tatsächlich auch so eine Idee von Purismus, zu einer Zeit, wo, glaube ich, der Jazz noch gar nicht so festzunageln ist, auf das ist jetzt Jazz. Ist im Prinzip in den 30er Jahren entsteht ja zum Beispiel erst diese standardmäßige Big Band-Besetzung. Bei Fletcher Henderson und bei Paul Whiteman ist das zum Beispiel absoluter Wildwuchs, wie besetzt ist. Dann sitzen ja da mal 4 Geigen bei, dann sind da mal 26 Saxophone und 2 Posaunen und so. Ja. Und natürlich, die Klassik sucht sich ihre Inspiration. Wir haben es bei Debussy gesehen, bei Gollywog's Cakewalk oder sowas. Der kriegt dann eine Scott-Joplin-Note in die Finger und dann schreibt er einen Ragtime. Klingt das irgendwie nach einem richtigen Ragtime? Natürlich nicht. Ja. Klingt das nach Debussy? Ja, total. Aber trotzdem zieht er sich dann Rhythmus drauf. Also im Prinzip ist das ja eigentlich genau so, diese eklektische Art an Musik ranzugehen, die dann auch der Jazz nachher ja absolut durchexerziert. Und wie wir uns eigentlich auch Kultur wünschen heutzutage. Sich irgendwo inspirieren lassen, was mitnehmen, verarbeiten, was Neues draus machen.
Ja.
Also ich finde diese Kritik immer so ein bisschen kleingeistig, weil das hat so einen Blick auf diese Klassikkomponisten, der so sagt, ah, ihr habt es ja gar nicht so richtig kapiert, ihr seid ja gar keine richtigen Jazzer, irgendwie finden wir doof, dass ihr da irgendwas mit Jazz macht. Und das finde ich irgendwie, ja, kleingeistig. Ja.
Nee, das meine ich nicht. Ich finde die Fragen nur berechtigt. Also, wem geht es hier eigentlich darum, über das Beziehen auf andere Musikrichtungen vielleicht eine Statusveränderung hervorzurufen oder so? Oder vielleicht sogar kommerzielles Potenzial auszuschöpfen. Also, das ist etwas, wie du sagst, das haftet vielleicht so einem deutschen Autor vielleicht auch mehr an, als es jetzt zu der Zeit wirklich eine Rolle gespielt haben mag. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, das sind Fragen, aber die sind berechtigt. Aber du hast es gerade gesagt, die konventionelle Big Band-Besetzung gab es noch gar nicht richtig, ne?
Nee, also ich weiß nicht genau, wann die sich genau etablierte. Das werde ich dann für die unsere große Big Band-Folge rausfinden. Aber es ist auf jeden Fall in den 20ern noch alles durcheinander teilweise.
Und das mag ja auch der Grund sein, warum zum Beispiel sich ja auch so Jazz-Orchester dann auch wirklich Orchester genannt haben, weil es einfach eine große Band war. So, und das waren so die Referenzpunkte. Das Orchester war der Referenzpunkt für eine große Band.
Ja, irgendwann später heißt es dann ja wieder Jazz-Orchester, also bei Carla Bley und Maria Schneider und so.
Da heißt aber es da hat es dann die Funktion der kulturellen Aufwertung, oder? Dann
ja, na, da heißt es, also da kommen wir vielleicht am Ende der Folge nochmal an, halt irgendwann heißt es Jazz-Orchester, weil man dann sagt, okay, wir lösen uns halt auch so ein bisschen von diesem klassischen Section-Spiel der Big Bands, sondern wir haben hier andere Klangfarben und brechen so ein bisschen die klassische Big Band auf in ihrem System. Also die Count Basie Big Band mit Call-and-Response-Riffs. Ja.
Genau. Und einer, der eine riesengroße Big Band hatte und sehr wichtig war für diese Zeit und auch, wenn man über diese Berührungspunkte retrospektiv sprechen mag, ist Stan Kenton. Sehr wichtig für die, sagen wir mal, kulturelle Aufwertung von Jazz. 1911 in Kansas geboren, aber in L.A. aufgewachsen. Auch Pianist, Komponist, Bandleader, Orchesterleiter und vor allem Musikpädagoge. Und der prägt den Begriff von Progressive Jazz. Außerdem versucht er früh mit so Clinics im akademischen Betrieb so Fuß zu fassen und den Jazz dort zu platzieren. Also der hatte tatsächlich so eine Art Orchester, könnte man sagen. Und sehr gute Musiker, viele von seinen Musikern sind später in dieser West Coast-Szene auch in Erscheinung getreten und haben dort Karriere gemacht.
Genau, der Name fiel auch sicherlich schon mal in unserer Cool Jazz-Folge, weil Leute wie Lee Konitz oder so, Stan Getz, die haben alle bei dem gespielt.
Genau, und nun geht's in seiner Vorstellung von Progressive Jazz, geht es eigentlich schon darum, halt klassische Aufführungspraxen mit einzubeziehen oder den Jazz so ein bisschen abzuheben und abzugrenzen gegen diese Reduzierung auf den Tanzclub oder auch eine reine Tanzmusik oder so, sondern sein Vorhaben war schon so, ran an die Hochkultur, beziehungsweise sich da auch Inspiration holen und auch dafür sorgen, dass er so wahrgenommen wird, dass er auch nicht nur als Unterhaltungskultur wahrgenommen wird. Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg trieb er die Idee von so Klassikanteilen in Big Bands maßgeblich voran und schreibt mit Robert Grattinger, eigentlich schreibt der, den Kenton übrigens für genial hält, für Kentons Big Band City of Glass 1947. Ja. Wird aber erst 52 von Kenton uraufgeführt. Hast du reingehört?
Hab ich reingehört. Finde ich auch irgendwie eigentlich coole Musik.
Ja, also ich finde irgendwie ganz cool.
Ich finde vor allen Dingen gut, das ist von der wirklich auch genau wie das Ebony-Konzert von Stravinsky, wird hier von der Big Band gespielt. Robert Grattinger kennt man nicht groß sonst oder ich kenne ihn außerhalb davon auch nicht. Hat ein bisschen was für Stan Kenton geschrieben. Liegt vielleicht auch daran, dass er mit 34 gestorben ist oder sogar mit 33. Also ist er ein Would Have Been, ne?
Also Grettinger verliert sich so ein bisschen auch in dieser Idee, Jazzmusik für den Konzertsaal zu schreiben und sich von so Kommerz, Swing und Tanzmusik abzugrenzen, weil City of Glass war wirklich kein kommerzieller Erfolg und das Publikum war da sehr verstört danach. Mhm. Und das war Grettinger egal, er wollte es trotzdem vorantreiben, während sich Stan Kenton wieder ein bisschen zurück Richtung Publikum bewegt auch. Also die haben dann auch nicht weiter zusammengearbeitet, könnte damit zusammenhängen, dass Kenton wie so ein bisschen mehr Fame hat in der Retrospektive. Auf jeden Fall dieses City of Glass, das ist eigentlich so eine Suite in vier Teilen. Erster Entrance into the City, Einzug in die Stadt. Zweites The Structures, die Bauwerke. Drittens Dance before the Mirror, Tanz vor dem Spiegel. Und viertens Reflections. Mhm. Das sind so die Assoziationen, die geweckt werden sollen mit dieser gläsernen Stadt.
Der Beipackzettel.
Ja. Der Beipackzettel, aber es ist tatsächlich, macht so ein bisschen Sinn. Also wenn man es hört, es ist ja wirklich so ein Hybrid von Klassik-Filmmusik und Jazz, sehr opulent. Mhm. Also man stellt sich so einen opulenten Schwarz-Weiß-Film vor. Eigentlich so diese Musik würde perfekt zu passen, so ein Metropolis oder so, keine Ahnung. So
ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, Krimi, Drama, steckt da alles irgendwie drin.
Ja, klingt auch sehr nach der Zeit. Also ich glaube auch, dass so Bernard Herrmann und so Leute, die klingen auch so ähnlich, ne? Filmmusikkomponisten, die so ein bisschen Bezug zur Moderne haben.
Ja, genau. Und das ist vielleicht ist das schon das wichtigste Werk eigentlich in Bezug auf diesen schon genannten Begriff Third Stream, obwohl der Third Stream noch gar nicht erfunden wurde.
Genau. Das war jetzt eigentlich gefühlt auch nur das Vorgeplänkel, ne? Also Whiteman, Gershwin, Stravinsky, Goodman, Kenton, wen wir da alles so jetzt genannt haben. Einfach mal, um so ein bisschen zu skizzieren, wie berühren sich jetzt eigentlich Klassik und Jazz, beziehungsweise so Konzertbetrieb und musikalische Moderne und die Jazzmusik. Weil jetzt Szenenwechsel, New York Anfang der 50er Jahre, die kleine Wohnung von Gil Evans, LK Jazz Veteran, wissen mehr, weil das in der Cool Jazz Folge auch schon genannt wurde. Es gibt den jungen Arrangeur Gil Evans vom Claude Thornhill Orchester. Der hängt mit seinen Kumpels John Lewis, ein Pianist und Arrangeur, Gary Mulligan und dem jungen Miles Davis rum. Und die überlegen sich, dieser ganze Bebop, der ist fetzig, aber wir wollen hier so ein bisschen slickeren Sound mal machen langsam. Vielleicht auch wieder so ein bisschen, ja, so weiche Bläser, vielleicht mal ein Horn dazu. Wie wäre es mit dem Horn?
Ja.
Und wir machen mal so eine Birth of the Cool Session, wo wir so einen Jazz machen, der so ein bisschen, ja, ist das Klassik? Weiß ich nicht. Ist das Kammermusik? Es ist halt irgendwie soft. Es ist irgendwie ein bisschen intellektueller. Es ist ein bisschen feiner arrangiert. Es ist nicht irgendwie auf die Fresse. Es ist nicht, bitte kommen Sie auf die Tanzfläche, sondern der Cool Jazz wird geboren.
Ja.
Der intellektuelle Jazz wird geboren. Wir sind jetzt beim irgendwie so einer Art gelungenem Hybrid von Jazz und Klassik ist schwer zu sagen, bei einfach einem Jazz, der konzertanter ist, kammermusikalischer als was wir vorher so hatten und dabei cool ist. Es ist auch nicht so cheesy wie halt, keine Ahnung, Frank Sinatra mit Streichern oder sowas oder Charlie Parker mit Streichern, das sind so Sachen, die gibt's ja auch.
Sondern, nee, es ist immer noch irgendwie cool, das stimmt, ja.
Ja, so. Und da mischt aber jemand mit.
Ja, der genannte Claude Thornhill, der hat ja auch so ein Orchester. Du meintest, Gil Evans hat für den schon arrangiert und geschrieben und so. Ebenfalls arrangiert für ihn hat seit den Ende der 40er Jahre Gunther Schuller. Der Waldhorn spielende Gunther Schuller, der auch bei Birth of the Cool tatsächlich die Rolle des Waldhorns übernimmt. Mhm. Sohn deutscher Einwanderer.
Ah, jetzt endlich. Jetzt, da sind wir wieder. Wir bringen Deutschland wieder auf die Jazzkarte. Ja.
1925 allerdings in New York geboren.
Aber
Großvater Dirigent in Deutschland und Vater im Orchester. Von Furtwängler hat er noch gedient.
Ja.
Genau.
Ja. Und auch, muss man sagen, hat auch als Kind einige Jahre auf dem deutschen Internat verbracht.
Thüringen, glaube ich,
Sodass er auch im hohen Alter noch fließend im Deutschen war, was natürlich die deutsche Jazz-Journalie besonders freut, weil man dann immer gerne mal so einen O-Ton von Gunther Schuller auch mal irgendwo unterbringt.
Weißt du, warum sind die Eltern nach New York gegangen? Also, der hatte einen Job, der Vater hat dann bei den New York Philharmonics gespielt oder so, aber das hatte keine politischen Gründe oder so.
Ist, glaube ich, zu früh dafür,
da
politische Gründe zu haben. Es waren vielleicht Royalisten oder so, die wurden zu Beginn der Weimarer Republik.
Aber habe ich auch nicht so gefunden.
Habe ich auch nicht so gefunden.
Genau. Also auf jeden Fall, ich glaube schon, dass Schuller diesen deutschen Background hat, wird noch wichtig werden.
Irgendwie
Ja, also er ist schon geprägt durch den europäisierten Blick auf Kultur.
Ja. Na klar, und natürlich auch aus einer klassischen Musikerfamilie.
Ja.
So, aber was will jetzt Gunter Schuller? Warum Gunter Schuller? Warum kommen wir auf
ihn? Ich möchte nur kurz einmal sagen, dass er auch bei allen Leuten, die mit ihm gearbeitet haben, immer als der Stubborn German galt. Also Schuller begann die Behauptung zu vertreten, dass es ja eh von beiden Seiten, also von Klassik und Jazz, einen Wunsch nach Annäherung gäbe. Würde ich jetzt erstmal wieder fragen, ja, stimmt das oder bestand der Wunsch vor allem von Seiten des Jazz aus? Goodman wollte ja ins Konzerthaus, das Orchester wollte ja nicht unbedingt in den Jazzclub, würde ich jetzt mal so salopp daher sagen. Und Auftragsarbeiten gab es ja vor allem in die eine Richtung. Schuller sehnt sich aber nun nach einem neuen Umgang mit Jazzmusik und das tun wir ja auch regelmäßig. Es geht um irgendwie so eine Art gleichwertige Behandlung verschiedener Arten zu musizieren. Vor allem geht es da natürlich um Jazz und Klassik. Und jetzt kommt er auf den Gedanken, wenn es diese beiden großen Vater und Mutter des Musizierens eigentlich gibt. Was kann daraus entstehen? Und da kommt er auf die Idee des Third Streams.
Ah, der dritte Weg.
Der dritte Weg.
Der dritte Strom, muss man ja sagen. Also Stream nicht im, also nicht im Strom im Sinne von Power, sondern von Stream.
Ja.
Also der Wasserstrom.
Ja.
Finde ich auch wieder sehr deutsch, weil ich höre da die Rheingold-Ouvertüre im Hintergrund.
Ja.
Wie das Wasser den Rhein lang fließt. Auch irgendwie sehr deutsch.
Ja, und was auch irgendwie deutsch ist, ist diese konzeptionelle Grundlage. Also wir hatten ja schon mal einen Deutschen, der irgendwie aufgrund eines Konzepts eine Musik erfunden hat, nämlich der genannte...
Ach so, du meinst Schönberg.
Ja. Ja, also nur jetzt ist es halt eigentlich eher so eine stilistische Grundlage und nicht so eine musiktheoretisch-mathematische, wenn du so willst. Aber trotzdem, das Konzept wird vorgelegt und daraufhin soll sich jetzt irgendwie Musik bilden oder eine Strömung, eine Musikrichtung, eine Art zu musizieren.
Genau. Also du machst jetzt wieder so ein bisschen die kritische Position.
Also
man findet da sehr viel zu, auch viele O-Töne, Interviews, weil Gunter Schuller recht alt geworden, auch lange so Musikpädagoge, viel geschrieben und also auch so Theoretiker, Konzeptionist und hat eine starke Idee davon, dass er sagt, genau, was ich auch irgendwie eigentlich erstmal ganz gut finde, dass er irgendwie sagt, der Jazz und die Klassik und überhaupt alle möglichen Musikstilistiken, die sollen voneinander lernen. Also so ein bisschen auch so ein
sich gegenseitig befruchten.
One-World-Gedanken. Ja. Und kommt natürlich selber von der Klassik, ist großer Jazz-Fan, selber kein großer Improvisator, möchte auch irgendwie, glaube ich, so die Rolle des Komponisten und Arrangeurs im Jazz stärken und sagt, hey, lass uns doch mal experimentieren Richtung, wie können wir so das, was ich an der europäischen Moderne cool finde, wie können wir das so ein bisschen mit dem Jazz verbinden? Und jetzt retrospektiv muss man sagen, jetzt kommen so einige Blüten zutage, über die wir jetzt mal so reden können im Zusammenhang mit Gunter Schuller, weil das ist einfach sein Ding. Der Third Stream, also diese Jazz- und Klassik-Hybride. Spoiler Alert, er hat ganz viel bewirkt sicherlich und ganz viele Ideen, die er hatte, sind heute völlig normal. Ja. Wenn man heute aber jetzt speziell diese Third Stream-Musik hört, merkt man, es ist eher ein zeitgeistiges Phänomen.
Auf jeden Fall. Also, aus dem Jazz möchte Schuller vor allem natürlich die Improvisation mit rübernehmen in den dritten.
In den dritten Weg.
Den Swing.
Den dritten Strom, ja.
Ja, den Swing, den Rhythmus, den Rhythmus und die Jazzharmonik und aus der Klassik so die große Form, Suite, Konzert, Fuge und so weiter, komplexe Komposition, Orchesterinstrumente und das soll sich gegenseitig befruchten. Dazu lese ich jetzt mal kurz, wieder aus dem genannten Werk von Wolf Kampmann. Schuller machte seine Vorstellung vom Third Stream 1957 erstmals während einer Vorlesung an der Brandeis University in Massachusetts öffentlich. Hatten sich Jazz und Klassik bis zu diesem Zeitpunkt von ihren jeweiligen Positionen aus angenähert, suchte er nach einem Idiom, das Improvisation mit westlicher Kunstmusik zu einer organischen Verbindung führen könnte, die nicht Jazz, nicht Klassik, sondern ein dritter Hauptstrom neben den beiden bestehenden Hauptströmen wäre. Der Begriff Third Stream löste heftige Kontroversen unter Musikern und Kritikern beider Lager aus, die laut Lisa Karen Norman, die ist eine Third Stream-Forscherin, darauf zurückzuführen waren, dass die Jazzkritik den Third Stream hauptsächlich unter Gesichtspunkten des Jazz beurteilte und die klassischen Aspekte vernachlässigte, während die Klassikkritik genau das Gegenteil tat. Also, die Kritiker haben also keine Möglichkeit, eine frische Perspektive und Beurteilung vorzunehmen, da sie in ihren Genres festhängen. Das beschreibt er so ein bisschen als das Problem. 1961 präzisierte Schuller, worum es ihm beim Third Stream ging. Nach eigenem Bekunden wollte er den Jazz weder verbessern noch ersetzen oder aufweichen. Er wollte sich für eine Musik stark machen, die nicht auf der Basis eines einzelnen Genres als Jazz oder Klassik gehört wird, Dabei war er sich bewusst, dass diese Musik bei Hörern und Kritikern, die den Begriff Jazz über Funktionen wie Swing oder Blues ableiten, auf Ablehnung stoßen musste. Im besten Fall kann Third Stream eine extrem subtile Musik sein, die die Art der einfachen Kategorisierung überwindet, welche die meisten Menschen zu brauchen scheinen, bevor sie sich entscheiden können, ob sie etwas mögen sollten oder nicht. Also, Third Stream soll also dem Publikum ermöglichen, das Schubladendenken zu überwinden, welches durch Hörgewohnheiten oder soziale Zugehörigkeit oder die Musikindustrie geprägt wurde. Viele Musikstücke, so Schuller weiter, würden nur durch die Oberfläche berühren, nicht durch ihre Essenz. Ein Problem lag jedoch darin, dass Schuller sich mit seiner Programmatik über die Erfahrung der Hörer stellte. Um diesen Eindruck noch zu steigern, zitierte er, an die Kritiker gewandt, Hans Sachs aus Wagners Meistersingern. Wollt ihr nach Regeln messen, was nicht nach euren Regeln lauf, sucht davon erst die Regeln auf. Euer Urteil, dünkt mich, wäre reifer, hörtet ihr besser zu. Er nahm bereits prophylaktisch das Scheitern seiner Bemühung voraus und schob es den unfähigen Kritikern in die Schuhe. Das finde ich ganz interessant. Also, ist vielleicht nicht der beste Move, wenn man irgendwie sowas neu erfinden will, erstmal so die Leute zu beleidigen, die das vielleicht beurteilen könnte, wenn man vorhat, so ein Genre zu erfinden, ja. Dennoch ist das eigentlich so das erste Mal und das einzige Mal auch, dass so die Idee einer Jazzströmung einer einzelnen Person zugeschrieben werden kann. Oder fällt dir noch was anderes da ein?
Weiß ich nicht. Kann sein. Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht fällt uns bis zum nächsten Mal noch was ein.
Ja.
Ja, es ist so bei Gunter Schuller so ein bisschen so, ich bin total gnädig mit ihm, weil ich irgendwie merke, dass halt so quasi im Nachklapp so viel von seinen Ideen irgendwie genau sich völlig etabliert haben. Also so diese Vermischung von Jazz und Klassik oder von Jazz und musikalischer Moderne sind heutzutage irgendwie völlig normal.
Ja.
Können wir vielleicht am Ende eher so ein bisschen drüber reden. In der Zeit hat man teilweise ein bisschen das Gefühl von so einem leichten Größenwahn und auch von sehr viel Konzept. Da kommt mal wieder so unsere Konzeptkritik. Wollen wir mal konkret über eine Gunter-Schuller-Platte reden oder so?
Ja, das machen wir gleich. Ich möchte aber nochmal über, du bist doch bei diesem Konzept und so, das finde ich auch interessant, lass da nochmal kurz bleiben, weil das ist ja vielleicht so ein bisschen auch das Problem, weil Spoiler, so richtig durchgesetzt hat sich der Third Stream ja nicht, also die Idee irgendwie schon, ist ein Dauerbrenner, aber es ist ja nicht so, dass das irgendwie eine Szeneverankerung hätte, wie auch, es ist ja einfach so von heute auf morgen auf ein Papier geschrieben, so das gibt es jetzt und möglicherweise auch einer der wichtigsten Gründe, warum das jetzt nicht dauerhaft tragfähig war. Also Third Stream war jetzt nicht das neue hippe Ding unter jungen Jazzmusikern, nur weil Schuller sich da was überlegt hat.
Nee. Ne?
Aber die Idee begeistert in der Theorie trotzdem einige relevante Jazzmusiker, aber keiner will sich eigentlich vollständig zu ihr bekennen. Also alle wollen so ein bisschen daran gucken, was da so geht. Also nicht alle, also vor allem gestandene Jazzmusiker, die eigentlich schon eine Karriere haben. Und genau, ich würde sagen, er kann bis heute seinen Einfluss geltend machen, aber es ist so ein Paralleluniversum. Keine wirkliche spielerische Auseinandersetzung hat damit stattgefunden, die irgendwie an eine Szene angebunden gewesen wäre oder sowas, ne?
Ja, man muss sich das eher vorstellen wie so ein kleines Experimentierstudio. Es gibt halt sehr früh diese Platten, über die sprechen wir, das habe ich nicht en Detail. Die kann man heute hören als, genau, The Birth of the Third Stream ist so eine Compilation, wo für verschiedene Konzerte entstandene Werke von Gunter Schuller, John Lewis, Jimmy Joffre, J.J. Johnson so gesammelt sind. Und dann gibt es, glaube ich, eine Platte, die ist halt so ein bisschen einflussreicher. Sie ist 1960 aufgenommen worden, kurz vor Weihnachten, und dann 1961 rausgekommen, Jazz Abstractions.
Mhm.
Sollen wir über die reden oder vielleicht vorher so ein bisschen noch mal kurz über das Modern Jazz Quartett, was es halt schon vorher gibt. Das Modern Jazz Quartett haben wir auch schon in der, Cool Jazz Folge schon mal drüber geredet. Da gibt es ja diese Idee von John Lewis, der ja auch arrangiert hat für Birth of the Cool. Der ist so ein Klassik-Nerd und der hat auch so diese Vorstellung, ach, können wir hier auch mal vielleicht mal so eine kleine Fuge als Intro, irgendwas, was so ein bisschen nach Bach klingt. Oder mal so ein bisschen Harmonien, die so ein bisschen klassisch sind. Und er hat halt auch dieses Modern Jazz Quartett mit Vibraphon, Klavier, Kontrabass, Schlagzeug, Vibraphon. Also so ein bisschen weichere Klangfarben, alles so ein bisschen kühler, leise. Für einen Konzertsaal haben wir alles schon mal besprochen, ne?
Ja.
Und der ist da auch irgendwie mit dabei und ist quasi der Herausgeber, kann man das sagen. Also unter seinem Namen wird dieses Album Jazz Abstractions zum ersten Mal veröffentlicht. Ja. Genau, da finden wir jetzt interessante Kompositionen, die so ein bisschen Jazz- und Klassik-mäßig klingen sollen. Es geht halt los mit diesem Stück Abstractions.
Ja,
wo wir, finde ich, so ganz gut hören, wie anders Third Stream klingen soll als jetzt so symphonischer Jazz. Es ist nämlich nicht irgendwie Jazz mit ein bisschen Streichern, sondern hier soll es eigentlich, wie soll das klingen, wie Anton Webern oder sowas, ne? Mhm. So eigentlich so wie wirklich diese Hurzmusik.
Ja.
Also so das Klischee von neuer Musik, was wir ja oft haben, ist ja weite Intervalle, kurze Phrasen. Also hört euch mal so ein Webern-Streichquartett an oder sowas. Das ist so wirklich das Klischee davon. Da gibt es auch andere Sachen in der neuen Musik, die klingen überhaupt nicht so. Aber so klingt dieses erste Stück. Und da antworten dann so Streicher, wahrscheinlich auskomponierte Streicher, die spielen so Frage-Antwort-Spielen mit Saxophon. Übrigens bei dieser Aufnahmesession interessanterweise bei Ornette Coleman.
Ja.
Free Jazz, ja, Miterfinder Ornette Coleman. Genau, und
Jim Hall an der Gitarre.
Jim, ne? Hall, genau, stimmt.
John Lewis spielt nur zwei Stücke da irgendwie. Also ja. John Lewis gibt es heraus, spielt aber wahnsinnig wenig. Also es ist eigentlich so eine Art Schuller-Album, ne?
Ja, also das ist halt wie so eine Compilation. Abstractions ist, glaube ich, ein Stück von Schuller. Das soll halt, ja, da sieht man so ein bisschen dieses Aufgedrückte, ne? So, es hat was Plumpes für mich, weil es soll so eine Gegenüberstellung geben. Jetzt spielt der Jazz-Saxophonist, spielt so ein bisschen pointillistisch.
Ja.
Und jetzt kommen die Streicher.
Ja.
Hört mal, das ist doch eigentlich dasselbe. Also eigentlich, als würde wie so eine musikalische Beweisführung.
Ja, ja, das ist genau, die Absurdität der theoretischen Grundlage wird da eigentlich sehr gut porträtiert. Also, so, du hörst so, es soll irgendwie so moderne Komposition sein, orchestral, aber auch kammermusikalisch, Jazz-Clubby. Es gibt Onkelgitarren mit dissonanten Streichern, Pentatoniken aus dem Jazz und Filmmusikanleihen und so und alles im permanenten Wechsel.
Dann redest du jetzt über das ganze Album oder über dieses Stück? Nee, weil das ist ganz interessant, da geht's nämlich weiter mit Piece for Guitar and Strings von Jim Hall.
Ja.
Also Jazzgitarrist Jim Hall.
Das ist das.
Kennen wir schon von Solly Rollins und von, genau, habe ich hier schon an anderer Stelle, von Paul Desmond und so habe ich schon an anderer Stelle sehr gelobt, großer Jim Hall-Fan. Genau, ja. Das ist irgendwie ein bisschen zugänglicher. Das ist halt irgendwie so ein Stück, wo so eine Jazzgitarre in so ein bisschen kammerorchestriges Klanggewand eingefügt wird. Und dann kommen halt zwei lange Stücke, nämlich auch wieder von Gunter Schüller, Varianten über ein Thema von John Lewis und Varianten über ein Thema von Thelonious Monk. Also da sehen wir schon, okay, die Idee des klassischen Variationssatzes, ne?
Ja.
Den kennen wir von Haydn aus dem Kaiserquartett, den kennen wir von Schubert, den kennen wir von Mozart aus der Adur-Sonate, ne? Also der Variationssatz ist ja was in der Klassik ganz präsent ist. Und jetzt macht er Varianten über ein Monk-Stück und über ein John Lewis-Stück, also über Django und über Criss Cross.
Ja.
Jetzt stelle ich mal die ketzerische Frage, ist nicht ein Chorus über ein Jazz-Standardspiel, ist ja schon so eine Art Variationssatz, ne?
Ja.
Könnte man ja sagen. Also
ja.
So ist jetzt dem nicht unverwandt. Genau. Und hier hören wir jetzt aber, finde ich, sehr stark so das, was Third Stream nämlich oft ist, so ein bisschen dieses Aneinandergeklatschte.
Dann meinte ich das, dann habe ich das, genau. Das
ja,
darauf hatte ich gerade referenziert.
Genau, und das ist was sehr viel in so Third Stream-Kompositionen zu hören ist, nämlich hier spielt das Orchester das. Und also jetzt gibt es ein kurzes Streicher-Intermezzo, dann spielt die Jazzband wieder. Hm. Genau, du hattest mir noch, können wir die kurz nennen, diese Platte von Charles Mingus?
Jessica Moods ist eigentlich die erste offizielle Third-Stream-Platte.
Genau, die hattest du mir, die kannte ich auch nicht, hattest du mir empfohlen, da mal reinzuhören? Also nicht, weil du sie so geil findest, sondern weil das so interessant ist. Genau, und wir haben öfter jetzt so ein, finde ich, so ein Klangbild, wo so eigentlich so abwechselnd irgendwas erklingt. Und es ist nicht so richtig was Homogenes Ganzes. Meine Theorie ist auch so ein bisschen, ja klar, wenn ich jetzt so Jazz und Klassik verbinden soll, dann braucht's immer einen auskomponierten Teil.
Ja.
Den muss ich irgendwie proben. Dafür brauche ich dann versierte Musiker, die das spielen können. Hat auch nicht jeder Jazzer Bock drauf. Dann soll aber trotzdem irgendwas Jazziges drin sein. Das heißt, wir brauchen immer dann wieder so einen Moment, wo so improvisiert werden soll. Oder so ein Swingbecken, das begleitet.
Also ich bin dieses Jazzical Mood, da habe ich wirklich das Gefühl, genau, du beschreibst es genau so, das ist das Konzept, was den Musikern vorgetragen wurde. Mhm. Die haben dann offensichtlich nicht so richtig Bock drauf. Es klingt wahnsinnig kraftlos, vor allem also die Parts, die dann nach Jazz klingen sollen, klingt also wirklich nach wirklich wahnsinnig so
zurückhaltend. Ja, weil man wahrscheinlich zählen muss, man muss sagen, in 22 Takten kommen wieder die Streicher rein.
Und so. Also eine unglaubliche Bocklosigkeit geht eigentlich von diesem Album aus. Ich denke mal, das wird er selber auch gehört haben, dass es nicht so richtig aufgegangen ist, deswegen hat ihn das Thema aber nicht losgelassen. Er hat bis zu seinem Tod immer mal wieder drauf referenziert und hat kurz vor seinem Tod Let My Children Hear Music aufgenommen, das von den Kritikern sehr geliebt wurde. Und das klingt auch erstmal sehr beeindruckend, viele gestrichene Kontrabässe und so, aber langfristig auch wirklich schwer durchzuhalten aufgrund der gleichen Problematik. Also aufgrund dieser permanenten Wechsel. So.
Ja. Also meine Theorie ist auch wirklich, wenn wir uns da mal ranwagen wollen, ich halte nichts davon, jetzt so den Jazz als so betont anti-intellektuelle Musik zu verkaufen, weil das ist er nicht.
Ja.
Also und das beweisen auch wirklich super viele konzeptionelle Sachen. Also jetzt das bekannteste Beispiel ist sicherlich Coltrane mit seinen Coltrane Changes und modale Konzepte, mit denen wir uns nochmal befassen wollen. Auch der Free Jazz mit seinen Harmelodics und so ist wahnsinnig intellektuell.
Ja.
Nur so eine Jazzband in dieser relativ klaren Form von so Thema und Improvisation ist so ein kleines Kraftwerk, so eine wahnsinnig magische kleine Einheit, die durch ihre Flexibilität und ihre Spontanität so diese Musik schaffen kann. Wenn ich irgendwie jetzt versuche, das allzu stark mit so arrangierten Anteilen aufzupeppen,
ja,
dann ist es vielleicht teilweise weniger von beidem. Ist so ein bisschen mein Eindruck.
Und damit ja eigentlich das Gegenteil von der Befruchtungsidee, die Schuller in sich trug. So.
Genau. Und auch, weil Schuller so ein bisschen, finde ich, zu doll versucht, also Anton Webern habe ich schon gesagt, oder halt so also in der Klangästhetik, aber auch an anderer Stelle dann auch wieder so ein bisschen dann eher Alban Berg, so dieses eigentlich so ganz gut hörbare, lyrische, trotzdem atonale in Streichen und so. Er versucht das da so reinzudrücken, ist mein Eindruck. Oder halt so ein Konzept wie ein Variationssatz. Ich sagte ja auch zu dir, irgendwie muss ich trotzdem an jemand wie John Zorn denken, sowas wie Naked City, wo es dann auch so diese schnellen Wechsel gibt plötzlich. So
absolut.
Kurz rockig und dann wird wieder geswungen und dann wieder atonal und so. Genau.
Absolut.
Also so, ja, an der Stelle geht's noch nicht so richtig auf.
Also Kampmann beschreibt Schillers Idealvorstellung, dass die Vertreter der Klassik von den Jazzmusikern in Hinsicht auf Timing, rhythmische Akkuratesse und musikalische Feinsinnigkeit lernen und die Jazzer von den Klassikern sich etwas in Sachen Kontrast, Dynamik und Struktur abgucken können, ging nur teilweise auf. Also würde ich auch sagen, in dem Fall geht es nicht so richtig auf.
Ich finde trotzdem absolut hörbar. Also absolut eine Hörempfehlung wegen Jim Hall, wegen Ornette Coleman, der drauf mitspielt, wegen Eric Dolphy. Scott LaFaro, Bassist vom Bill Evans Trio, spielt auch mit. Bill Evans spielt auch mit. Es ist absolute Power-Besetzung. Und ich glaube, am Tag danach nehmen zumindest Scott LaFaro, Ornette Coleman, Eric Dolphy noch mit anderen das Doppelquartett-Album Free Jazz auf. Also das heißt, es ist sogar zeitlich total nah dran. Also
wir sind da wirklich, das ist der Wahnsinn.
Ja, ja.
Naja, weil du halt gerade die Intellektualisierung von Jazz angesprochen hattest, das kommt ja auch in die Zeit. Das fand ich ganz interessant, weil da schreibt Kampmann, seinem Bestreben kam jedoch der Umstand zugute, dass in den 1950er Jahren immer mehr Jazzmusiker eine Ausbildung an Colleges und Konservatorien durchliefen und somit über wesentlich umfassende musiktheoretische Kenntnisse verfügten als noch in den Jahrzehnten zuvor. Und genau, das ist ja tatsächlich etwas, also das wird ja Schuller auch bemerkt haben. Also es ist vielleicht der richtige Zeitpunkt. Wir hatten vorher ja irgendwie Bebop und so, wo auch schon so intellektuelle Konzepte eigentlich so Grundlage sind und so. Und mittlerweile hast du irgendwie eine technische Raffinesse, auch bei Jazzmusikern und so. Es ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, das jetzt alles irgendwie so zusammenzuführen. In seinem Kopf. Ja. In seinem Kopf. Ja.
Ja, aber dann muss man natürlich sagen, heutzutage absoluter Standard. Also die Idee, die er hatte, ist heute totaler Standard. Also nicht nur in den genannten Jazzorchestern, also Carla Bley, Maria Schneider und so diese ganzen Leute, Bob Brookmeyer, Leute, die dann wirklich auch viel so orchestral für Big Band arrangiert haben, Kompositionstechniken aus der neuen Musik, aus der Klassik da einfließen lassen.
Ja.
Es ist auch normal, weil heutzutage es völlig normal ist, dass irgendein Jazzmusiker an irgendeinem Punkt sagt, ach, jetzt mache ich mal was mit Streichern. Jetzt mache ich mal was mit Kammerorchester. Also diese Idee ist heute immer noch präsent. Nur ist es heute auch so, dass es gibt diesen Bereich Big Band Jazz Orchester und es gibt diesen Bereich Ausflug eines Jazzmusikers. Es ist aber nicht so, dass das ein großes Ding wäre.
Ja.
Weil ich glaube auch der Aufwand immer wieder zu groß ist. Es sind dann immer diese Projekte, wo man dann doch wieder das Streichquartett mit ins Studio kriegen muss, wo man dann doch wieder zu viel Noten schreiben muss, hat man keinen Bock drauf und so. Ja. Wayne Shorter schreibt mit klassischen Besetzungen zusammen. Keith Jarrett macht das hier. Brett Mehldau hat zig so Crossover-Projekte. Das ganze ECM-Label, Kenny Wheeler und so. Das,
absolut.
Das beruht eigentlich auf diesem Third-Stream-Gedanken, dass man so musikalische Welten zusammenführt, mit denen Projekte macht.
Ja, ja, also das letzte Brett Mehldau-Album zum Beispiel, das, wo er Stücke von Elliot Smith spielt und so. Also du hörst das und denkst so, ja, so wahnsinnig weit weg ist das von dem Gedanken jetzt irgendwie auch nicht so. Es ist ja auch so geil, dass die Grundlage dann so wieder so dann doch aus der Popmusik kommt. Also das könnte man ja sogar sagen, ist so ein erweiterter Third-Stream-Gedanke. Und dann wird auch eigentlich genau das gemacht, was Gunter Schuller geliebt hätte. Ja. Orchestral, bisschen Combo und alles immer so ein bisschen im Wechsel. So. Wobei die Wechsel in dem Third-Stream deutlich schneller aufeinander folgen. So, ja, das
muss man also schon sagen. Gunter Schuller sagt dann ja auch später in Interviews, dass eigentlich auch diese Integration der World Music total wichtig ist.
Ja.
Das ist jetzt in seinen frühen Werken noch nicht so merklich, vielleicht später dann.
Das machen wir später nochmal gesondert. Also inwieweit wir ihm das eigentlich abkaufen, ist auch nochmal die Frage.
Ja, genau. Ja. Der arme Gunter Schuller, aber ja gut. Sollen wir nochmal, was steht?
Also Modern Jazz Quartett, da bin ich eigentlich noch nicht fertig.
Ja gut,
da,
sehr gerne.
Ja. Also die sind ja eh in so einem Grenzbereich tätig zu der Zeit. Also gilt so ein bisschen als die kammermusikalische Jazzband.
Ja.
So spielen sowieso irgendwie in hochkulturellen Rahmen. Kenny Clark sucht deswegen ja das Weite, weil er meint so zu verlernen, wie man wirklich Jazz spielt. Da gibt's auch schon mal so diese Verbindung von Konzept zu Kommerzialität. Hatten wir lange drüber geredet in der Folge 120, Kommerz und Comedy.
Ja.
Über das Modern Jazz Quartett und so Business-Konzepte versus sich treu bleiben und solche Sachen. Hört doch noch mal nach. Sehr interessant in diesem Zusammenhang, weil Konzepte.
Also wie gesagt, ich merke, ich gehe da nicht so mit. Musst du bei nicht. Dir, weil ich wirklich, also ich bin mir sicher, also mein Eindruck ist, John Lewis liebt auch diesen Sound, den er da macht. Natürlich hat diese Band irgendwie Querelen miteinander, aber ich nehme denen das ab. Und ich halte auch zum Beispiel eine Platte wie Django, so das Hit-Album von Modern Jazz Quartett, wirklich für eine tolle Platte. Ja. Auch wenn da natürlich, da gibt's dann auch so eine Suite drauf und es wird auch immer mal so ein bisschen Rubato gespielt und es soll ein bisschen nach Fuge hier und da klingen und so und es gibt lange Formen. Aber es ist irgendwie, ich finde es super Musik. Also es ist auch eine Platte, die ich als Teenie hatte, aber
Gut, aber jetzt haben wir halt das Modern Jazz Quartett, die machen tatsächlich ein Album, das heißt wie?
Third Stream Music, auch von 1960 aufgenommen, aber deutlich früher aufgenommen.
Mit Jimmy Giuffre
und
dem Box Art String Quartett.
Genau, ja. Also, Third Stream Music ist ein Album, das heißt Third Stream Music. Da hat halt dann auch der olle Gunter Schuller wieder mitgemischt. Und zwar gibt es da auch einen Track drauf, der, ich glaube, das ist Conversations heißt er, ne? Diese letzte Nummer, auch wieder so eine lange Nummer. Da kommen dann wieder die Streicher. Da klingt es dann für mich eher nach Alban Berg. Aber ich finde die Platte eigentlich ganz fetzig. Geht los mit zwei Stücken, wo quasi das Modern Jazz Quartett mit dem Jimmy Giuffre Trio zusammenspielt.
Ja.
Jimmy Giuffre habe ich eine absolut große Liebe und Faszination für. Das ist der Herr, den man am Anfang von diesem Jazz at a Summer Night Film oder wie der heißt, dieser Konzertfilm vom, wie heißt dieses Festival nochmal?
Newport, oder?
Newport, doch genau, vom Newport Jazz Festival, genau. Da sieht man den zu der Zeit in der Besetzung mit Jim Hall und Bob Brookmeyer. Also ganz interessant. Also da hat er eine Besetzung Klarinette, Ventilposaune, Gitarre. Kurz vorher hat er aber eine Besetzung mit Kontrabass statt Ventilposaune, nicht mit Bob Brookmeyer. Bob Brookmeyer später übrigens dann auch wichtiger Big Band Arrangeur und so. Oft genannt werden die Platten von Jimmy Giuffre mit Paul Bley und Steve Swallow.
Ja.
Die eine heißt, glaube ich, Free Fall und die andere heißt, glaube ich, einfach irgendwie Jimmy Giuffre 3, also genau, da wird's auch so ein bisschen europäisch, impressionistisch, modernistischer. Ich mag wahnsinnig gern diese Platten mit Jim Hall. Das ist wirklich ganz tolle Musik. Trevenant Light heißt eine und die andere heißt auch Jimmy Giuffre Trio oder so. Müsst ihr mal nachgucken. The Boat and the River ist so der große Smash-Hit. Das ist so völlig irre Musik. Die ist irgendwie Jazz, die hat so einen komischen Blues-Ansatz. Ist aber auch so, weil sie so oft so kleine repetierende Phrasen benutzt, hat die auch so ein, ja, irgendwie sowas Minimal-Music-mäßiges, immer so Riffs, viel so Pedal-Points, sehr modal, sehr folkig. Ist so eine ganz eigene Mischung. Ist aber überhaupt nicht irgendwie hot oder sowas, sondern ist irgendwie so ganz kühl runtergespielt. Also das ist irgendwie so Jazz, den auch, glaube ich, nicht Jazzer mögen könnten.
Giuffre hat auch bei Stan Kenton in der Big Band gespielt, ne?
Ja, genau. Ist auch so ein West Coast-Typ. Und finde ich irgendwie einen ganz speziellen, tollen Saxophonisten, kann ich absolut empfehlen. Und deswegen aufatmen, am Anfang von diesem Third-Stream-Album klingt die ersten beiden Stücke noch überhaupt nicht nach Gunter Schuller, sondern irgendwie passen diese beiden Bands gut zusammen. Also wie gesagt, Jimmy Giuffre, Jim Hall, für mich absolute Kings.
Ja, und genau, es geht eigentlich ganz gut los und dann verliert man sich, wie eigentlich bei den meisten First-Stream-Alben.
Genau, und dann wird es hinten raus, genau, muss ich auch sagen, da höre ich dann, ist auch eine Platte, die ich jetzt zum ersten Mal gehört habe in Vorbereitung und dann am Ende hört man dann nicht mehr ganz so gerne zu. Also ich zumindest, ich kann damit nicht so viel anfangen mit diesem Jazzband mit Streichern-Ding.
Warum meinst du eigentlich, gibt es immer diese direkte Inbezugnahme, also in dem Fall auch von dem Titel? Das ist ja so eine Art Ranwanzen an Schuller. Warum sagt man dann so, das ist jetzt hier unser Album Third Stream Music? Das ist doch irgendwie ungewöhnlich.
Keine Ahnung, ich glaube halt, das waren alles Buddies. Also ich glaube
Aber der, trotzdem, also ich vermute so ein bisschen dahinter, dass Schuller irgendwas ausgedrückt hat. Also als Hochkultureller, dass das so jemand ist, dem muss man sich warm halten. Der hat gute Gigs an einer Ecke der Musikindustrie, die man vielleicht noch nicht ausloten konnte, einfach weil der halt sozusagen, der drückt diese Hochkultur, dieses Deutsche irgendwie aus oder so. Und dass man da vielleicht sich so ein bisschen gedacht hat, so, dem müssen wir gefallen oder so.
Ja.
Weil das gibt's ja öfter irgendwie, das, ne, auch Jazz Abstractions, da steht doch auch irgendwas mit auf der Platte mit Third Stream drauf oder so. Aber es gibt, irgendwie gibt's so mehrere.
Es gibt noch dieses genannte Album, das heißt, wie hieß der? Hab ich's gesagt, Spul zurück, irgendwas Adventures, The Birth of the Third Stream, genau so heißt das.
Ah ja, okay.
Ich habe jetzt auch wirklich in dieser Folge sehr oft ein schlecht ausgesprochenes TH benutzt. Aber gut. Ja, das ist ja auch eine Clique gewesen zu der Zeit. Ich finde interessant, dass das halt einfach alles nicht so richtig aufging. Ja. Man es aber irgendwie dann doch versucht hat.
Ja, ja, und Modern Jazz Quartett in ihrer Ausrichtung dockten die einfach super irgendwie an diese Idee an. Das muss man ja schon auch sagen. So, es passte einfach wie Arsch auf einmal.
Genau. Wobei, Schuller stellt ja ganz viele Regeln auf. Wolltest du da nochmal hin? Also später dann, glaube ich, erst in den 80ern hat Gunter Schuller so relativ klare Vorstellung, was Third Stream eigentlich ist und nicht ist für ihn.
Ja,
vielleicht
können wir
von da das auch wieder so ein bisschen verlassen, nämlich und so ein bisschen mehr vielleicht nochmal auf so andere Gewächse des Third Streams.
Ja, genau. Also es ist nach wie vor ja irgendwie schwierig für Schuller, obwohl er darüber Vorträge hält, so eine genaue Definition zu umreißen des Third Streams. Und diese Kritik versucht sich Schuller, glaube ich, erst in den 80er Jahren zu stellen, indem er eine Liste erstellt mit Dingen, die Third Stream nicht ist.
Ja.
Und die können wir ja mal kurz durchgehen. Ja. Vielleicht wird es da ein bisschen deutlicher. Erstens, Third Stream ist kein Jazz mit Streichern.
Was hätten wir da für Beispiele? Da haben wir natürlich
Parker mit Strings oder so, ist jetzt kein Third Stream.
Genau, Parker mit Strings oder wie heißt der? Nelson Riddle macht doch so eine Platte mit Oscar Peterson, auch so Oscar Peterson Strings. Ist kein Third Stream. Genau. Ja. Das ist ihm dann zu billig. Genau.
Es wird nicht auf klassischen Instrumenten gespielt. Da frage ich mich, wieso wird's doch? Also teilweise doch schon.
Mit dem Horn.
Ja.
Meinst du?
Ja. Oder Klarinetten oder was ist da auch klassisch?
Ja, na gut, die Klarinette ist ja nun wirklich schon ein absolutes Jazz-Instrument.
Aber es gibt keine Harfe oder was? Oder was soll das
heißen? Ja, ich glaube so, kein Fagott oder so. Ja. Oder halt, genau, es ist dann halt, genau, es ist jetzt nicht einfach ein Streichorchester, was
Jazz. Also, es ist keine klassische Musik, die von Jazzmusikern gespielt
also
wird.
Nicht also nicht Benny Goodman oder so?
Nee, Moment mal, nicht Stravinsky.
Genau, und es ist auch nicht Keith Jarrett, wenn der Bach spielt, ist das auch kein Third Stream.
Ja.
Genau.
Es schiebt nicht ein wenig Ravel oder Schönberg zwischen Bebop-Changes. Da wird er ein bisschen spezifischer.
Also das heißt Bill Evans oder so, der da gerne mal so ein bisschen ravellig klingt, das ist auch kein Third-Stream.
Ja, vor allem, ich glaube, diese Regel wurde aufgestellt, weil das wird ein Vorwurf gewesen sein, der relativ oft an ihm rangetragen wurde, oder? Dass es dann immer im Wechsel kommt und solche Sachen. Ja. Es ist kein Jazz in Fugenform.
Ja, also Modern Jazz Quartett gibt's mal so was Fugiges. Auch Jimmy Joffre mit dem genannten Trio, auch sehr fugig, also sehr kontrapunktisch. Ich möchte mal kurz eine steile These sagen. Der Walking Bass ist ja eigentlich eine permanente Fuge. Ein permanenter Kontrapunkt zumindest im Jazz. Aber gut.
Stimmt.
Ja gut, also das ist, finde ich, sehr spezifisch, diese Kritik.
Ja, es ist keine Fuge, die von Jazzmusikern aufgeführt wird.
Okay.
Weiß ich nicht genau. Es ist nicht darauf angelegt, Jazz oder klassische Musik abzuschaffen. Es ist einfach nur eine andere Option für die kreativen Musiker von heute. Und es ist definitiv kein Third Stream Jazz.
Hm. Okay.
Also das sind so die Regeln, was Third Stream nicht sein soll. Ich dachte, so ist ja auch ein bisschen lame zu sagen, was es nicht ist. Also dadurch wird ja eigentlich auch nichts definiert. Diese Liste kann man ja beliebig fortsetzen. So, es ist keine Dattel im Speckmantel oder es ist kein gelbes Unterseeboot. Es ist kein luftgetrockneter Lehmziegelstein. Es ist kein Parkettboden, Schleifmaschinenverleih oder so. Ich meine, es ist halt einfach wirklich ein bisschen albern, finde ich, zu sagen, was Dinge nicht sind. Also
ja, naja, ja, gut, aber so funktioniert der Abgrenzung manchmal.
Ja.
Zu sagen, was man alles blöd findet.
Ja.
Aber ja, das ist nun der Gunter Schuller. Wollen wir da raus oder hast du da noch was?
Ja, weiß ich nicht. 1961 gibt's noch Brubeck Plays Bernstein und Bernstein Plays Brubeck. Das gilt so ein bisschen als Fail, weil sich wirklich gar nichts aufeinander bezieht. man meint, zwei Platten gleichzeitig zu hören. Also ich würde sagen, da ist die Kritik wirklich berechtigt. Hast du das mal gehört?
Habe ich nicht reingehört, nee, nee. Ich kenne nur Brubeck Plays Disney.
Okay, ist das gut?
Nicht, ist ja Klavier-Solo, glaube ich. Das ist ein bisschen langweilig.
Also das hat totale Kopfgeburt eigentlich, ne?
Ja, also ich finde, man muss noch so ein bisschen sagen, wenn wir jetzt dieses Jazz Abstractions gehört haben, also ich finde es schon interessant, dass halt quasi Gunter Schuller auch explizit halt versucht zu sagen, nee, nee, wir machen jetzt nicht Jazz und Klassik, sondern wir machen schon Jazz und Moderne. Also er hat dann wirklich, glaube ich, Webern, Pierre Boulez, Stockhausen, solche Leute, die hat er da im Visier halt wirklich so auch diese atonale Moderne. Und wer das dann ja halt aber wirklich auf eine coole Art macht oder auf eine Art, die wirklich eine eigene Strömung losgetreten hat, ist Ornette Coleman und sein Free Jazz.
Ja.
Das ist halt auch geil, dass quasi Ornette Coleman also das Studio verlässt zur Jazz Abstraction Session und sagt, okay, macht's gut, ihr Trottel. Ich fahr mal rüber und nimmt das Album Free Jazz auf. Und da haben wir es mit einer Musik zu tun. Haben wir auch mal eine Folge dazu gemacht, die Free Jazz Folge, die wirklich sich absolut wirklich ohne Probleme in die musikalische europäische Moderne eingliedern lässt, den Jazz wirklich in die E-Musik hieft.
Ja, ja, absolut.
Und überhaupt also nichts mehr Gefälliges, Poppiges hat.
Genau, und das ist ja so ein bisschen auch die Frage, warum der Third Stream nicht so richtig seinen Platz finden will, weil zum Beispiel solche Protagonisten wie Coleman und Dolphy, Eric Dolphy und Ornette Coleman, eigentlich das gleiche Angebot machen. Also neue Musik in Jazz, aber mit Szeneanbindung in diesem Fall und Identifikationspotenzial für die ausübenden Musiker.
Auch also politisch angebunden.
Genau, durchaus politisch und auch also, radikaler so. Ja. Ne? Also ja.
Genau.
Also es wirkt da wirklich ja sehr viel entschiedener, kann man irgendwie andocken und ist so eine Art neue Musik oder Kunstmusik als Jazz.
Genau.
Also eigentlich das, was Schuller will.
Genau, und das meinte ich vorhin so ein bisschen mit diesem, dass eine Jazzband so ein eigenes Kraftwerk ist quasi. Ja. Also so diese Power von dieser Jazzbesetzung und von dieser Improvisationsfähigkeit, die merkt man dann halt im Free Jazz nochmal komplett, was eigentlich möglich ist. Und auch in Eric Dolphys Avantgarde-Jazz oder sowas.
Ja.
Merkt man nochmal, okay, das ist möglich auch mit der Jazz-Besetzung, mit einem Jazz-Idiom. Und alles andere bleibt halt so ein bisschen Experiment.
Absolut. Und deutlich stringenter auch. Gerade weil es halt nicht mit dieser Intention so hausieren geht. Ne? Irgendwie auch glaubwürdiger.
Also, glaubwürdiger, genau.
Ja.
Ich würde gerne am Ende nochmal über zwei Phänomene reden, die wir, glaube ich, noch nicht genug betrachtet haben. Einmal möchte ich nur über Gil Evans reden, weil ich das immer interessant finde, weil das durchaus auch ein dritter Weg ist oder vierter Weg, nämlich dieser arrangierte Jazz. Er schreibt nämlich nach Birth of the Cool für Miles Davis noch, glaube ich, drei ganze Alben. So eine Art Suiten. Porgy and Bess, Miles Ahead und Sketches of Spain. Und es gibt so eine unvollendete Bossa Nova-Platte. Was er da macht, er schreibt halt für so ein Kammerblasorchester wirklich eine Score, stellt Miles Davis ins Studio, lässt ihn darüber heizen mit dem Miles Davis Sound und macht wunderbar hörbare, loungige Jazz-Alben.
Ja, 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 Miles Davis flirtet durchaus mit diesem Third-Stream-Gedanken. Ich habe ein bisschen das Gefühl, also dadurch, dass er ja mit Gil Evans auch gearbeitet hat, so, ich habe ein bisschen das Gefühl, er wollte Schuller aber nicht die Lorbeeren überlassen, nachdem dieser mit seinem Postulat so vorangeprescht war. Weil wir wissen ja alle, Miles ist derjenige, der...
Schön, Miles, könnte man auch sagen, Erfinder des Third Streams eigentlich Miles
Davis. Ja, ja, genau. Also ich glaube, er würde sich das eher lieber selber anhaften,
und als dass
er
das jetzt Schuller... Und der Fusion und des Third Streams, ja genau,
ja. Schuller meint ja auch, die hätten anfangs bei Birth of the Cool eigentlich ein freundschaftliches Verhältnis gehabt und später irgendwie nicht mehr miteinander geredet. Ja, so,
also wahrscheinlich beide schwierige Charaktere, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Schuller dann vielleicht auch mal ein bisschen auf den Sack gegangen ist. Immer wieder klingelt das Telefon.
Ja, ja, der wollte mal mitreden. Ja, Gil Evans, also Schuller spielt ja Waldhorn da bei Birth of the Cool. Und meine Vermutung ist so ein bisschen, der hat immer gesehen, wie Miles Davis und Gil Evans da halt jetzt irgendwie was Großartiges neu erfinden und so und wollte ja immer so ein bisschen mitreden und ist denen irgendwie schon dann auf die Nerven gegangen. So. Und ja, aber der Gedanke von wegen, wie kann ich mich in der Musikhistorie, wie kann ich mir einen Platz dort sichern und so, ist ja wahrscheinlich auch dann aus dieser Zusammenarbeit entstanden, oder? Also, dass er da so beobachtet, so, ah, guck mal, die machen da was ganz Freshes.
Ja. Ja, das ist halt ein bisschen dein sticheliger Blick drauf, finde ich auch sehr unterhaltsam. Setze ich auch gerne mit in die Welt, die Erzählung. Es ist wahrscheinlich einfach eine Clique gewesen von Leuten, die kamen da zusammen, kamen so ein bisschen aus derselben Suppe, haben dann unterschiedliche Sachen gemacht. Ich finde die Vorstellung herrlich natürlich, dass dann Miles Davis irgendwann nicht mehr rangegangen ist, weil Gunter Schuller auch immer gern so ein Projekt machen wollte mit ihm.
Ja,
ja. Ich muss sagen, bei diesen Gil Evans-Platten wunderbar loungig. Das sind so Sundowner-Platten, auch für Leute, die eigentlich kein Jazz mögen, die man immer so laufen lassen kann. Was ich daran irgendwie so schön finde, ist, dass das Konzept so klar ist. Es gibt halt ein Playback und da heizt Miles Davis rüber. Später macht Miles Davis dasselbe ja mit Marcus Miller, der eben auch quasi so ein Playback baut und da wird dann drüber gespielt. Und das finden wir halt öfter mal, quasi auch im ECM-Katalog, dass so Jazzer auf irgendwas raufspielen. Also ja. Auch Jan Gabrik aufs Hilliard-Ensemble und sowas. Stimmt. Ne? Das ist so irgendwie was Gängiges. So. Was ich auch okay finde, immer so mal als Ausflug.
Ja.
Da sieht man ja auch, Miles Davis hat das so ein paar Mal gemacht, aber reicht dann auch vielleicht.
Ja.
Okay, wir kommen langsam zum Ende oder hast du noch heiße Punkte?
Ja, man könnte noch weitere Alben nennen.
Ja, gerne, gerne. Eins möchte ich auch noch, aber du
ja, genau,
machst doch noch also, ein paar die Sachen, die dir am Herzen liegen.
Gillespie oder so, der ist sowieso ja so akademisierten Gedanken sowieso nicht abgemeigt. Also hat dann mit Perceptions 1961 auch mit Schuller ein Album aufgenommen. Sehr orchestral, nicht zu empfehlen. Und da gibt's Ende der 60er Jahre von Joe Zawinul The Rise and the Fall of Third Stream, das ja. Irgendwie ein interessantes Werk ist.
Da habe ich reingehört, habe ich nie was von gehört vorher, ja.
Ja, was irgendwie so eine Art musikalisches Kommentar auf die Geschichte und das Scheitern der Idee. Soll kein Third Stream Album sein, sondern so ein Kommentar drauf, klingt aber wie ein Third Stream Album. Was würdest du sagen?
Na, ich finde, die Kompositionen sind eigentlich so Post-Bop-Stücke. Und ich finde, die Streicher klingen auch eher dann wie so Pop- und Soul-Streicher oder sowas.
Ja.
Ich finde, es klingt nicht so klassisch.
Ja, das
stimmt. Es hat sich eine Friedrich-Gulder-Komposition From Vienna with Love drauf verirrt. Genau, wir dürfen nämlich nicht vergessen, der Joe Zawinul ist Österreicher.
Ja.
Und alle unsere österreichischen Impos lieben es natürlich, wenn ich österreichische Namen mache.
Ja.
Genau, das hat ein William S. Fischer für ihn geschrieben.
Ja.
Sonst nicht groß in der Erscheinung getreten. Irgendwie für Roberta Fleck und so mal gearbeitet. Pharoah Sanders, Ronan Kirk. Muss ich mich vielleicht mal reinnerden. Ja, ist, weiß ich nicht. Irgendwie ist das Third Stream im Titel. Und ich glaube, Joe Zawinul war da selber noch auf der Suche. Ich glaube, das ist so die Zeit, da ist er raus aus der Band von Cannonball Adderley und war aber noch nicht mit Miles am Fusion beteiligt und nimmt dann 67 dieses Album auf The Rise and Fall of Third Stream. Versuchen wir mal was mit Streichern.
Ja.
Vielleicht geht sich das aus.
Naja, ich weiß gut, es also, nicht. Du willst ja nicht so richtig einsteigen auf meinen Take, so dass es Schuller irgendwie schon sehr um diese hochkulturelle Anerkennung zu gehen scheint. Irgendwie für mich ist Third Stream schon so ein Schrei nach Liebe des gehobenen Bürgertums. Aber trotzdem so ein bisschen über die Rezeption kann man ja nochmal reden, weil Third Stream gilt so ein bisschen in der Rezeption als Besserwissermusik. Also wirklich nicht als coole Musik, bietet einfach kein Identifikationspotenzial, vor allem nicht für schwarze Musiker und die schwarze Hörerschaft erst recht nicht. Klassische Musik, vor allem neue Musik, also europäische oder auch amerikanische Kunstmusik, ist zu sehr dezidiert und isoliert weiße Musik. So, und das kann der Third Stream nicht aufbrechen.
Ja.
Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass junge, hippe, technisch versierte Musiker auf diesen Third Stream aufspringen. Eher so gestandene Jazzgrößen wie Jimmy Giuffre, wir hatten ihn genannt, Dave Brubeck oder John Lewis.
Ja, John Lewis ist schwarz, ist wichtig zu sagen.
Das ja, Modern
Jazz Quartett genau. Ist eine schwarze Band und auch J.J. Johnson, Posaunist, auch schwarz. Also es ist so eine Erzählung von weiß-schwarz, hält dann dem Realitätscheck nicht stand. Ich gebe dir aber insofern recht, dass es natürlich sich an einer Musik orientiert, die nicht irgendwie aus einem schwarzen progressiven Lager ist oder sowas.
Ja, genau. Und ich finde es auf jeden Fall wichtig zu erwähnen, das sind gestandene Jazzmusiker zu der Zeit. Das sind die Leute, die schon eine Karriere haben, die finden das dann ganz interessant.
Ja, wir kennen sie aber auch von uns, ne? Also man, so die jungen Leute, die gehen jetzt auch nicht in die Oper und dann irgendwann, ja, so mal irgendwas ein bisschen mit Klassik wird dann ja irgendwann interessanter.
Ja.
Nicht immer nur Hip-Hop.
Ja, und auch nochmal interessant, obwohl sich so ein akademisches Selbstverständnis junger Jazzmusiker festigt, hat die Szene nicht wirklich Bock auf den Kram, so. Kann man nicht sagen, so. Dass es jetzt irgendwie dann zu irgendeiner Zeit mal so einen Strom junger Musiker gegeben hätten, die gedacht hätten, ja, was mache ich denn so, ein bisschen Hardbop, ein bisschen Bebop, ein bisschen Third Stream oder so, das war einfach, war nicht so, ja.
Also es gibt halt immer noch so eine Tradition von, also Chico Hamilton, so dieser Kammerjazz, Avantgarde-Jazz und so. Das sind so Sachen, die haben sich bis heute gehalten. So, aber dieses krasse Kontrastieren von Klassik und Jazz, das hat jetzt mal frech gesagt heute eher noch so, ja, ich muss irgendwie daran denken, wenn irgendwie eine Popband in der Elbphilharmonie spielt. Ich muss daran denken bei Metallica mit Strings, irgendwie so dieses Aufeinanderklatschen. Also genau wie Metallica mit Orchester dann machen, wollen wir auch mal was mit Orchester machen, mit Klassik. Genau. So wirkt es halt auch immer so ein bisschen, ne?
Ja, genau. Und jetzt kommen die 80er Jahre und da wird's nochmal interessant, weil sich da Schuller nochmal zu Wort meldet, nämlich zeitgleich mit einem Phänomen, was auftaucht. Und da setzt er so ein bisschen mit versöhnlicheren Tönen an, als er hat ja am Anfang so ein bisschen die Kritiker beschimpft, seine Position zu behaupten. Und 1981 erklärt Schuller rückblickend, Third Stream ist der Weg des Komponieren, Improvisieren und Auftretens, das Musik eher zusammenbringt, als sie zu segregieren. Alle Musikformen sind gleich geschaffen. Es ist ein globales Konzept, das den Musikformen der Welt, geschrieben, improvisiert, überliefert, traditionell oder experimentell erlaubt, zusammenzukommen, voneinander zu lernen, menschliche Verschiedenartigkeiten und Pluralismus zu reflektieren. Ja. Heal the World.
Ja.
Absolut richtig. Und ehrlich gesagt, ich komme nicht richtig weg von meinem Vorwurf, den ich schon mehrfach erhoben habe, auch in diesem Zusammenhang, weil Anfang der 80er setzt sich in der englischen Musikindustrie der Marketingbegriff World Music durch.
Mhm. Und die hat Schuller nämlich auch erfunden, möchtest du damit sagen.
Naja, interessant dabei ist doch, dass er sich zu Wort meldet, wo so ein Marketingkonzept mal komplett aufgeht. So.
Ja.
Und er das sieht. Ja, und möglicherweise etwas, was er sich selber gewünscht hätte, und er sieht so Verbindungen und möchte nochmal teilhaben. Also Schuller erhofft sich nochmal seinen Platz in der Musikhistorie zu sichern. Ja. Also Third Stream als etwas darzustellen, was so ein bisschen so die Ursuppe der World Music ist.
Ja. Ich mein,
ja, oder?
Also ich freue mich, dass du dich da so drüber eifern kannst. Ich habe jetzt habe ich langsam fast Gefühl, ich möchte den armen Schuller so ein bisschen in Schutz nehmen vor deinem Schandmaul, weil du ihn hier die ganze Zeit ihm so ein bisschen unterstellst. Er hätte so einen gewissen Größenwahn, was natürlich auch sein kann. Ja, ich weiß es nicht.
Also es hat ihm auf jeden Fall keiner geglaubt.
Ja.
Dieser späte Bezug auf World Music so von wegen, das ist doch das, was ich eigentlich im Ursprung immer wollte. Das wirkt doch wahnsinnig konstruiert.
Er hat ja
dezidiert gesagt, dritter Weg aus Jazz und Klassik. Ja, jetzt anzukommen und zu sagen, ja, die World Music ist genau das, was ich doch eigentlich damals auch schon wollte. Ist doch echt so, come on, ey. Ja.
Diggi. Ich hätte noch was Versöhnliches zum Schluss, wenn ich dir das erzählen kann. Also diese Idee Jazz und Klassik, was auch immer der Schuller da macht. Ich habe mich so beim Hören von diesen Schullerplatten, dachte ich so, oh, irgendwie ist das auch anstrengend, das alles zu hören. Das hatte auch so ein bisschen was Pflichtmäßiges. Jetzt muss ich das Stück schon nochmal zu Ende hören und auch so aktiv zuhören, um da wirklich eine Haltung zu haben. Und dann habe ich mein Lieblings-Third-Stream-Album angemacht. Es sind eigentlich mehrere Playbach.
Eins, von Jacques Lussier.
Zwei, drei. Und ich habe Playbach angemacht und ich dachte, ach toll, also so Jazz und Klassik, das kann auch richtig Spaß machen.
Ja, ich glaube ja nicht, dass es Third Stream ist.
Das ist auch, genau, es ist kein Third Stream, aber es gibt diesen,
weil du brauchst schon so eigene Kompositionen, die ja diese Beeinflussung behaupten können und nicht dieses, also das ist ja eine Art eher, wie heißt das, Crossover oder so, ne?
Genau, das ist Crossover. Also, aber wir haben es hier zu tun mit Jacques Lussier.
Also, es ist ja Klassik als Jazz gespielt, oder?
Jacques Lussier hat Ende der 50er angefangen, Platten zu machen, wo er quasi Bach verjazzt. Ja. Und es ist wirklich on the nose. Es ist auch nicht irgendwie modern oder E-Musikmäßig, aber das ist genau halt dieser Jazz- und Klassik-Hybrid. Und ich kann mir nicht helfen, weil ich glaube ich auch als, ich hatte als Teenie schon so eine Platte, hab die wahnsinnig gern gehört. Und wenn ich es heute höre, die Platten klingen gut. Pierre Michelot übrigens mit dabei, den haben wir neu schon genannt. Mhm. Frankreichs bestbeschäftigster Jazz-Kontrabassist aller Zeiten. Und es sind schöne Alben, weil irgendwie sehr fantasievoll diese Bach Musiken in so Jazz-Combo-Arrangements umgewandt werden. Also auch mit so ausgeschriebenen Improvisationen und so. Aber es ist irgendwie, das Schlagzeug klingt toll, viel so kleine Glöckchen und der Bass klingt toll. Es ist irgendwie, es macht mir richtig Spaß zu hören. Möchte ich nochmal empfehlen für Leute, die kein Jazz mögen, vielleicht mal Playbach.
Ich liebe Playbach. Ist, ja, ich weiß es, dass du das so liebst und ich kann das auch verstehen. Das kann man ja vielleicht auch einfach so klanglich rechtfertigen.
Ja.
Es ist natürlich trotzdem so, dass tatsächlich Playbach eine der ersten Jazzaufnahmen war, die ich kannte, weil in meinem Elternhaus Jazz eigentlich nicht gehört wurde, sondern nur Klassik. Und das war dann halt so ein bisschen so, ah ja, guck mal, ach, das ist doch dann so angejatzt.
Genau,
angejatzt. Und also, da sieht man ja, dass es diese Sehnsüchte in Jazzmusikern gibt, so künstlerisch hochwertig anerkannt zu sein, so hochkulturell. Und so.
Ja.
Und das ist ja ein Bedürfnis, was Gunter Schuller total bedient mit seinem Angebot an die Jazzmusiker.
Ja.
So. Deswegen, also, ich kann jetzt Playbach nicht irgendwie so richtig abfeiern, weil genau das ist halt sozusagen da, wo es mal funktioniert hat, dass Klassiker sagen: Ah ja, okay, das ist irgendwie auch in Ordnung oder so, ne?
Ja, du hast einfach sehr stark ideologische Kritik an dieser Vermischung. Du bist der Purist.
Das stimmt ja nicht.
Nein, ich finde, für mich hat diese ganze Third Stream und Jazz- und Klassikgeschichte irgendwie ein Happy End. So, weil es irgendwie, ich wiederhole mich da auch so ein bisschen, aber heute hat es irgendwie Normalität und es gibt all das alles nebeneinander.
Es gibt das alles nebeneinander, und wenn wir es jetzt irgendwie so weit fassen und du sagst, ja, das hat doch irgendwie dann auch solche Leute wie Brad Mehldau beeinflusst, wenn der mal nicht Trio-Platten gemacht hat, so, ja, genau, sondern irgendwie sowas wie Lago oder so, dann gehe ich ja komplett mit und sag so, schöne Holzbläser, ah, wunderbar, da bin ich ja mit dabei. Generell dieser klassische Impetus im Jazz, das finde ich ja sowieso nicht schlecht. Also mag ich ja eh so romantische Anleihen in Jazzmusik und so.
Ja.
Kann ja sein, dass das dadurch auch verstärkt wurde, so.
Also, ja.
Aber du hast es schon gesagt, später, er macht seinen Einfluss nach wie vor geltend, auch bis in die 90er Jahre. Es gibt dann so, erstmal so, es gibt ja John Zorn.
Ja.
Komponist mit so ständig wechselnden Stilistiken, so Naked City hattest du, glaube ich, gerade genannt. Aber er hat auch so andere Sachen, so, ne, auch so einfach, die unter John Zorn rausbringt und so unglaublich riesiger Output.
Ja, auch so ein bisschen gibt's dann auch später so beim Mike Patton auch wieder so was Ähnliches, bei so Phantomas oder so.
Phantomas, Mr. Bange irgendwie auch, oder ja, ne, also das ist ja eigentlich so.
Also
so
eigentlich
Phantomas diese Gleichzeitigkeit. Ja, und ich habe auch an Zappa gedacht, ehrlich gesagt.
Ja, Zappa, auch zappelig, ja, klar, da wird auch, da geht's auch hin und her.
Und weil Zappa hat ja auch dieses in der Kommunikation, dieses, ich bin doch eigentlich Komponist und so.
Ja, ja, das steckt da irgendwie. Ist er ja auch, ist es natürlich. Ja. Also, mir ist das immer alles zu witzig.
Ja.
Aber ich verstehe auch da, also es gibt ja so richtig Zappa-Jahr-Nigger. Müssen wir irgendwann auch nochmal rein
in Zappa. Bin ich auch überhaupt nicht drin, also konnte ich mich
nicht. Können wir es ja versuchen, schön zu hören.
Und ja, wie Third Streamer.
Ja, genau. So.
Ja. Ja, und dann in Holland gibt es so frei improvisierende Big Bands und Orchester, zum Beispiel Micha Mengelbergs ICP-Orchestra, Instant Composers Pool, dessen Klasse ich höchstpersönlich aufgesucht habe, The Noise Class. Ja, ich war eigentlich am Üben in so einem Zimmer und auf einmal tauchten alle möglichen Instrumentalisten auf und spielten einfach drauf los. Also in dem Raum, wo ich gerade übte. Und irgendwann tauchte Micha Mengelberg auf und raunte mir ins Ohr. This is the noise class, you can join. Und man durfte einfach Lärm machen.
Okay.
Und das Wichtige war, dass es halt immer mehr Musiker zusammenkommen und es halt so ein riesengroßes Orchester ist, die alle zusammen Lärm machen. Schullers späte Hoffnung neben Zorn ist eigentlich so jemand wie Dave Douglas oder Uri Kane oder Joe Lovano, die auch so in den 90er Jahren noch zusammenarbeiten und den Third Stream versuchen nach wie vor nach vorne zu bringen.
Ja, ich finde das irgendwie aber auch schon einfach gut, wie sehr dich diese Personalie des Schullers triggert.
Ja, aber guck mal, jetzt auch schon die genannten Namen, Dave Douglas, Hurricane, Joe Lovano, das sind auch alles so Leute, tolle Musiker, auch wirklich, habe ich gerne Konzerte besucht von und so, aber alles Leute, die sehr gerne dieses Ich bin Komponist vor sich hertragen, so dieses Image von sich selber eigentlich geltend machen würden. Und da finde ich einfach, es passt dann wie die Faust aufs Auge, dass die Leute dann sich an Schuller ranhaften. So.
Mhm.
Der das halt einfach sehr gut verkörpern kann mit seinem stubborn German Background.
So. Ja, klar, ja. Vielleicht war das wichtig, auch das mal so durchzuexerzieren und so ein bisschen zu überzeichnen.
Ja.
Überhaupt diese Idee, dass der Komponist auch so wichtig ist im Jazz.
Ja.
Also Gunter Schuller natürlich auch großer Fan von jemand wie Mingus oder so.
Ja.
Also so Leute, die wirklich auch dieses Komponieren, Arrangieren in Vordergrund stellen.
Ja.
Ne?
Ich würde trotzdem auch ihm zugutehalten, also die Idee ist wichtig. Also das muss man wirklich anerkennen und sie hat die Zeit irgendwie ja zumindest von der Idee her überdauert.
Genau.
Ja, die Musik an sich ist musikalisch unnatürlich und überambitioniert, aber die Idee ist etwas, von der können wir uns nicht so richtig frei machen. Also die hat uns auch irgendwie geprägt, das muss man ja leider sagen.
Ja genau, und das ist heute, ist es einfach völlig normal, dass eine Jazzband in der Elbphilharmonie spielt. Das ist irgendwie, dass es so irgendwelche Projekte gibt mit Klassikern zusammen.
Ja.
Und so, das ist das Normalste von der Welt. Und da muss man sagen, sind das einfach so Pionierversuche.
Ja, und ich sag's nochmal, auch wenn du, ich weiß, du wirst wieder mit den Augen rollen, aber die Idee beruht stark auf Statusfragen und auch das ist im Jazz ein absoluter Dauerbrenner.
Ja. Absolut. Und auch die nächsten 148 Folgen werden wir uns immer wieder mit diesem Thema beschäftigen.
Naja, erst werden wir noch mal eine eigene Musikart erfinden, glaube ich.
Ja?
Ich arbeite an einem Konzept. Aber ich bin gerade noch mit einer Sprache beschäftigt, weil Esperanto hat nicht so richtig geklappt.
Ja.
Übrigens, das wollte ich noch mal sagen.
Ja.
Also wenn du so mit Shadern spielst, ne, dann brauchst du schon einen anständigen Modloader. Also Curse Verge ist nicht zu empfehlen. Du musst da schon auf das Fabric-Format achten und Modrith ist, glaube ich, ganz gut. Und da musst du echt auch drauf achten, dass du die richtigen Versionen lädst.
Also es kann es sein, dass sich Leute in deinem Haushalt mittlerweile in Online-Gaming vertieft haben. Habe ich das richtig erkannt?
Ja, ich bin an so einer Sprache dran, die ich irgendwie verstehen will, auf jeden Fall. Ja.
Ja. Fortnite ist es nicht mehr, ne? Was ist es?
Es ist ein absoluter Dauerbrenner, Minecraft. Ich
Minecraft, ja, okay, genau. Ja. Habe ich mir doch gedacht. Okay, ich lege mir jetzt eine Playback auf, nochmal.
Ja, super.
Okay.
Ich wünsche dir viel Spaß. Ich höre nochmal die Strawinsky auf jeden Fall.
Ja,
die Konzerte. Das ist auf jeden Fall, das ist ein absoluter Gewinn. Das ist die größte Empfehlung aus dieser Folge, ist dieses Konzert.
Genau.
Ja.
Also, das ist übrig geblieben. Sehr gut. Also, dann
bis zum nächsten Mal. Ne? Wir sehen uns in Paris jetzt.
Genau, dann sagen wir au revoir.
Ja.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Mach's gut.